2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Hello again. Wir haben den 11. März 2015. Es ist Millern-Tor Nummer 17. Und wenn ich einmal Howie zitiere, fangen sofort alle an zu lachen. Ich verstehe das gar nicht.
Die neue Kultbegrüßung, Mann. Finde ich super.
Ja. Eine Faszination aus, eine Mischung aus Faszination und Ekel.
Das bringt uns in eine ganz, ganz neue Liga.
Ja, aber warum sage ich das? Es ist tatsächlich 11. März und das letzte Mal haben wir hier gesessen am, 10. Gott. Dezember.
Ein Vierteljahrhundert.
Wir hatten noch einen anderen Trainer. Sebastian Schachten war zu Gast und noch nicht verletzt.
Oh, und ich war nicht da.
Der spielt schon Wilco bei uns nicht da. Sebastian Schachten war aber zumindest schon im Kader.
Ich bin nie da, wenn Vereinsprominenz kommt. Ich kenne von denen keinen.
Ja, Vereinsprominenz auch kommt nicht, auch nur, wenn du nie da bist.
Ich war, das kann man natürlich so aufzählen. Als Mekle da war, war ich nicht da. Als Boll da war, war ich nicht da. Als Schachten da war, war ich nicht da.
Wenn du wüsstest, wie erleichtert die waren. Jeder
ja, Einzelne. das glaube ich denen sofort. Ich kenne nur Sven Brooks. Und das ist auch nur so halb geil, sage ich jetzt mal.
Und jetzt muss ich von unserem Stammhörer Jürgen Libertus aus Köln, schönen Grüße an bei der Stelle, mal sagen, die Sendungen mit unseren Gästen sind immer die besten. Vielleicht liegt das gar nicht an den Gästen. Vielleicht liegt das daran, dass du nicht dabei bist.
Ja. Könnte
stimmt,
sein.
Das so allmählich wird da so ein Schuh draus, muss man schon sagen.
Ja, blöderweise haben wir heute keinen Gast, sondern wir schmoren hier im eigenen Saft.
Wir könnten doch Wilco als Gast wahrnehmen, vielleicht wird die Sendung damit besser.
Ich weiß nicht, ob uns das thematisch voranbringt.
Ihr könnt mir auch mal ein paar kluge Fragen stellen. Ihr stellt mir immer nur dumme Fragen. Stellt mir doch mal ein paar kluge Fragen, dann kann ich da auch drauf antworten.
Also, wie ihr schon merkt, werden wir heute Strich 90 Minuten einhalten, keinen Laberanteil haben und einfach nur immer jeden Punkt thematisch mit unseren gewohnt kompetenten Expertisen kurz und zackig abhandeln.
Rein lexikalische Sendung heute.
Ja, kann man so gleich als Duden veröffentlichen. Was haben wir denn vor? Wir werden sprechen über die letzten Spiele. Wir werden sprechen über die Neuverpflichtung inklusive dem neuen Trainer, den wir ja nun auch schon eine ganze Zeit lang haben.
Ja. Aus der eigenen Jugend.
Wir werden sprechen über einige Randthemen Hamburgs, wie zum Beispiel, hier wurde gewählt und es wurde abgestimmt, ob man Olympia gut findet oder nicht. Wir werden sprechen über die sportliche Situation heute. Das ist natürlich das ganz, ganz große Thema. Dabei die letzten Spiele behandeln, die nächsten Spiele schon gewohnt kompetent voraussagen, entscheiden, gegen wen wir in die Relegation gewinnen werden und uns dann rein theoretisch mit den Konsequenzen eines eventuellen Abstiegs befassen. Und wenn das alles noch nicht reißt, jetzt lese ich euch noch den kompletten Übersteiger 119 vor, der am Wochenende gegen den FSV
Frankfurt
erscheint.
Und das wird der kürzere Teil der Sendung.
Da möchte ich gleich einschreiben, nach der Vorstellungsrunde, wenn die Leute wissen, wer ich bin, dann möchte ich gerne da sofort eine Zuschauerumfrage starten.
Wollen wir nicht die Zuschauerumfrage starten, wer du bist? Da wir jetzt noch nichts gesagt haben, könnte man jetzt ja auch twittern, wer ist der lustige Mann, der da gerade eben gesprochen hat.
Tobias, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, hier ist Wilco. Ich bin da, weil kein Gast kommen wollte und halte den Stuhl warm. Freue mich auf eine tolle Sendung. Ich habe nichts Sportliches beizutragen. Ganz entgegen den anderen Sendungen, wo ich sportlich immer die anderen so ein bisschen eingenordet habe und eine Führungsrolle inne hatte, habe ich dieses Mal sportlich nichts zu sagen. Ich habe eigentlich alles ignoriert, was mit dem FC St. Pauli zu tun hatte, bis heute.
Aber, und jetzt kommt der interessante Teil, du hast einen TÜV-Süd-Aufnäher auf deinem Rücksack.
Ja, das kann ich, mein Bruder arbeitet da.
Und der macht da Spielerchecks?
Nee, der vermisst Kraftwerke in Sachen
Wer
CO2.
Vermisst Kraftwerke so rein umwelttechnisch? Ich weiß ja nicht.
In Sachen,
ich vermisse dich.
Mein Freund, das Kraftwerk ist tot, es starb im Morgenrot.
Jetzt hör doch mal zu, in Sachen Emissionshandel.
Ach so, vermessen.
Er misst so Schadstoffausstoß in Kraftwerken und ist ein ganz beliebter Mann, wenn er mit seinem TÜV-Bulli auf dem Fabrikgelände fährt, dann freuen sich erstmal alle. Jetzt wird hier 3 Tage lang Umweltauflagen abgemessen, Bodenproben genommen, das und jetzt, freut jeden Fabrikanten.
Jetzt kommst du mit diesem Beliebtheitsrucksack und wir Arschgeigen hier wissen das überhaupt nicht richtig zu würdigen. Das ist irgendwie manchmal finde ich uns auch nicht so nett.
Manchmal habt ihr auch einfach nur geraucht, oder? Mike möchte sich auch vorstellen.
Nein, der TÜV raucht nicht. Nichts, weder Nikotin noch anderes.
Als du gesagt hast, die freuen sich, habe ich natürlich bei Kraftwerken, musst du doch sagen, die strahlen.
Ja, ich meine, damit meine ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber mein Bruder hat mal aus Versehen eine Aluminiumhütte runtergefahren. Danach hat, darf ich wahrscheinlich nicht erzählen, aber das fand die auch nicht geil.
Wie, so im Sinne von dann irgendwie eine Woche lang Produktionsausfall, oder?
Eine Woche nicht, aber schon, ich sag mal, in einem Bereich, wo alle nervös wurden.
Also so eine Situation, wo da so eine rote Taste steht, wo drauf steht, niemals, niemals drücken, genau. Und der hat einfach drauf gedrückt.
Super. Ja, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wir reden sonst über den FC St. Pauli, aber auch über andere spannende Themen, die uns so hier im Wege stehen. Ja,
Entschuldigung. Also, und wir machen dann. Ich freue mich total auf den heutigen Abend und gebe jetzt einfach mal weiter an Sebastian, der links von mir sitzt. Mike hat das noch nicht so, die Peitsche, die er sonst schwingt, die hat er heute vergessen
scheinbar. Ja, der ist auch ein bisschen locker hier aus dem Urlaub zurückgekommen, muss man schon sagen. Der
trinkt auch total anti-autoritär heute und trinkt ein Bier.
Ich hatte nicht mal Reißnägel auf dem Stuhl.
Moin. Was hast du nicht
auf dem Stuhl? Reißnägel auf dem Stuhl.
Ja, okay. Ja,
die uns Sebastian, mal wachhalten sollen, sagst du doch.
Mach einfach weiter. Moin. Genau, habe ich heute gelernt, der Technik-Hoshi, wobei ich ja eigentlich nur die Hälfte mache. Oder gemacht habe, weil Wolf, der heute leider nicht da ist, irgendwie die andere Hälfte vorher gemacht hat.
Zu seinem Rudel. Na, Entschuldigung, die wollte ich schon immer schon mal bringen und jetzt kann ich ihn mal, wo Wolf nicht da ist, kann ich ihn auch mal bringen.
Da fand ich ja das Strahlen schon noch, egal.
Du schaffst einfach mit so ein paar zwanglosen Wortspielen eine Atmosphäre, wo ich denke, geil, jetzt kannst du wirklich alles sagen.
Aber in dem Kontext, willst du nicht mal irgendwie ein YouTube-Format machen, wo du irgendwie Dinge...
Ja, habe ich schon mal versucht, aber ich bin wirklich zu hässlich. Also Podcast ist für mich die mediale Schwelle. Ich kann Texte schreiben, Podcast machen. Mich will niemand freiwillig 15 Minuten angucken, wenn er nicht muss. Das ist
schon mal über Bauchrednerformate nachgedacht?
Ja, ich kann auch lustigerweise tatsächlich mit meinem Bauchnabel reden, wenn ich so... Aber das kann ich auch im Radio nicht zeigen. Darüber könnte ich in der Tat mal ein YouTube-Video machen.
Langsam sollten wir drüber nachdenken, ob wir nochmal Stopp drücken und nochmal neu anfangen. Aber gut.
Als Zuhörer wäre ich gerade sehr, sehr glücklich, dass es keine Bilder davon gibt. Aber okay. Hallo Christoph.
Guten Abend. Ich wollte zeigen, dass ich das kann.
Jetzt sind wir alle 2 Sekunden stolz auf dich.
Ja, reicht dann auch. Wer nicht da ist, ist zum einen Wolf. Das sagte Sebastian schon. Wolf ist heute Eislaufen. Ich weiß gar nicht, ob Kunst oder schnell. Das würde er uns vielleicht noch sagen, wenn er später noch dazu
steht. Wolf macht doch nicht wirklich Eiskunstlauf.
Nee, Eisschnelllauf.
Dreifacher Tulop und so.
Ja, aber
1, 2, 3, 4. Tulop,
das ist ja, ich bin ja. Da kann ich auch noch mal jetzt im Laufe der Sendung drüber abhaten. Wintersport ist schlimm. Wintersport geht gar nicht. Seid ihr Wintersportgucker? So Biathlon oder irgendwie?
Deine Wortfindungsstörungen bei schlimm lustig.
Ja, ich musste ein medienkompatibles Wort.
Also die Sportart, die ich tatsächlich im Winter gucke und sonst im Jahr nicht, ist Dart.
Ja, aber das machen ja alle, das ist ja so ein bisschen auch Mainstream hier, der Glindmeier und so, die führen das ja langsam ein und hier auch unser Kassenwart von meiner Abteilung.
Ich war da aber schon mal, also nicht da im Ellipelli, aber hier in Hamburg zumindest.
Ich interessiere das also überhaupt nicht, dicke
alte Männer. Aber glaube ich ja bei Calgary. Was ich super finde, ist irgendwie, was es jetzt neuerdings gibt, ist irgendwie, wenn die Skifahren und zwar parallel irgendwie so 4 Leute auf einer Strecke und sich auch gegenseitig wegrammen. Ich kann mit Wintersport sonst auch nichts anfangen, aber das ist ganz lustig.
Es gibt so eine Art Roller-Derby beim Skifahren?
Ja, genau. Das ist so aus dieser Fun-Sport-Ecke irgendwie.
Genau, aus welchem Fernsehkanal hast du das gesehen? Xbox?
Ja, das war doch so olympisch.
Nee, das lief auf irgendwie 1 Plus neulich wieder. Das ist eigentlich recht cool.
Das lief auf 1 Plus und nachts um 2.
Ja, komm hier.
Nein, das ist olympisch. Vielleicht sollten wir uns für eine Winterolympiade bewerben. Da kriegen wir vielleicht sogar eine Mehrleistung. Nein, kriegen wir nicht. Okay, Egal. Fangen wir mal an, hier innerlich zu werden. Das artet ja sonst aus und wir halten sonst die 90 Minuten nicht ein.
Über Curling wird auch nicht gesprochen mehr, ne?
Nee. Eisstockschießen heißt das bei mir in der Region.
Das ist ein anderer Sport.
Ja. Fangen wir vielleicht an mit dem ersten Spiel des Kalenderjahres und dann werden wir nach und nach die Dinge abhandeln, die dann vielleicht vorher schon passiert sind, wie zum Beispiel der neue Trainer, der ja auch die 2 Spiele vorher schon mitmachen durfte, die wir jetzt aber aus dem letzten Kalenderjahr und unserer Erinnerung gestrichen haben. Das heißt, wir beginnen mit dem Spiel beim SV Sandhausen. Es war ein Samstag, es war 13 Uhr, die Sonne schien und nach gefühlt 2 Minuten war Waldemar Sobota wunderbar durchgetankt, hatte 3 Abwehrspieler liegen lassen, stand am 16er, zog ab und der Ball ging ganz knapp übers Gehäuse. Und ich dachte noch, ja, Mensch, läuft, mach so weiter.
Naja, aber es war dann eigentlich wie in jeder guten Sinfonie, dass das Thema eingeführt wird und dann kompromisslos durchgezogen wird.
5 Minuten später, Ante Budimir, noch freier durch als Waldemar Sobota und immerhin nicht drüber, leider aber halt auch nicht ins Tor, sondern links vorbei. Ich sag mal so, er hat keine gute Note vom Kicker dafür bekommen und wurde auch ziemlich zerrissen. Sebastian.
Ich dachte nur gerade, Budimir hat aber auch gefühlt einen Schuss wie ein Smart im Rückwärtsgang. Also so das.
Ich weiß nicht, ich finde eigentlich, dass er eine gute Abschlussqualität hat, nur halt nicht bei uns bisher.
Ja.
Kommt noch. Ja, das war so nach 5 Minuten und dann habe ich gedacht, ey, geil, läuft. Wir sind aus der Winterpause rausgekommen wie die Bayern. Wir werden das jetzt hier rocken und der Abstieg ist gar kein Thema mehr. Leider passierte dann in den letzten 85 Minuten des Spiels nicht mehr so viel und das Ganze endete 0-0. Das war so ein bisschen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, aber ja. Möchtet ihr noch was ergänzen oder soll ich ganz schnell umblättern?
Ich fand das Spiel gar nicht so gruselig, wie es zwischendurch gemacht wurde, aber vielleicht hatte ich auch einfach zu lange keinen Fußball mehr geguckt.
Ich glaube, dass es auch wirklich nicht so gruselig war. Ich glaube, generell ist die Einstellung gegenüber Kicks kritischer geworden im Verlauf der letzten 10 Jahre, würde ich schon mal sagen. Natürlich ist dann in der Situation, kommt dann noch die Anspannung dazu, dass du natürlich so 0-0, wo du sonst gehst, aber kannst du nicht. Das ist natürlich dann extra scheiße, wenn du halt weißt, wie wichtig die Punkte sind. Trotzdem denke ich auch, dass es insgesamt schwieriger ist, gute Noten in Anführungsstrichen zu kriegen im Moment.
Und ich generell. Ich glaube auch, dass es immer noch so ein psychologisches Ding ist, dass du den Begriff Sandhausen hörst und denkst, die muss ja wegrammen.
Das muss man schon auch sagen.
Wäre Kaiserslautern auf deren Tabellenplatz und wir hätten da 0-0 gespielt, würden sie alle freuen.
Stimmt. Ja, also es ist wie so ein bisschen das Überholprestige. Und das ist da natürlich nicht besonders groß.
Überholprestige, das merke ich mir.
Ja, nur dass die Sandhäuser jetzt dann hier gleich wahrscheinlich wieder Wackersteine in die Scheiben werfen oder so, wenn sie das hören. Die brauchen ein bisschen, bis sie hier sind, weil ihre Autos zu wenig Überholprestige haben, aber naja.
Ja, schönen Gruß an Stefan an der Stelle. Wir haben übrigens, das wisst ihr jetzt gar nicht, die uns zuhören, wir haben vor der Sendung uns schon auf eine Überschrift geeinigt, die Wilko nachher ganz
auswendig
geschickt in den Kontext einfließen lassen wird. Und ja, wir werden dann alle spontan klatschen, wenn er das tut. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Nächstes Spiel.
Ich weiß gar nicht, ob ich die noch wiedererkenne.
Ich habe sie mir aufgeschrieben. Nächstes Spiel war das Heimspiel.
Wie sonst auch, einfach mit klatschen.
Einem Montagabend gegen die Sportvereinigung oder Spielvereinigung?
Spielvereinigung
Greuther Fürth. Und das Ganze begann, weil es halt ein Montagabend war, ja meistens im Dunkeln. Und die meisten waren wahrscheinlich sehr überrascht, denn der Bunker sah anders aus als sonst. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wer hat's denn gesehen? Erstmal vor dem Spiel, also noch nicht, als es gebrannt hat.
Ich rannte dran vorbei. Ich kam tatsächlich von der Feldstraße an der Nord vorbei Richtung Gegengrade und sah das und dachte nur, oh cool, super Idee.
Sah hab fantastisch aus.
Ja. Da noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man das ja wegen der akut etwas reduziert aussehenden Nordkurve auch aus dem Stadion wahrnehmen kann, sondern dachte einfach nur so, naja, hier rennen ja wahrscheinlich auch 5000 Leute dran vorbei. Nette Aktion, habe auch tatsächlich nicht geschnallt, von wem die Aktion ist, sondern hatte erst erwartet, dass es wohl vom Verein ist, weil was ich sah, auch nur Totenkopflogos waren. Und ich fand's cool. Und dann ging es ins Stadion und man guckte nochmal rüber und dachte so, ach ja, nette Idee.
Also ich finde an der Stelle auch, dass es sehr lobenswert von Viva Con Agua war und ist, die das ja komplett konzipiert haben und über Sponsoren auch finanziert haben, das ganze Ding. Soviel ich weiß, dass die im Zusammenhang mit Millantor Gallery und so weiter eben nicht nur für die Millantor Gallery dort geworben haben mit dieser Installation, sondern dass sie eben auch anderen Aktionen ermöglicht haben, da mitzumachen, dass sie eben sowohl auf die Situation der Refugees hier hingewiesen haben, als auch 1910 e.V. erlaubt haben, auf Fußball und Liebe hinzuweisen, als auch natürlich dem FC St. Pauli auf den Klassenerhalt hinzuweisen. Aber das fand ich gut, dass sie, war ja nun wirklich echt viel Action und sie haben es aber so dezent gemacht, dass tatsächlich, eben wie Sebastian schon sagte, gar nicht mal so unbedingt klar war, hey, das ist von Viva con Agua. Also wir haben da gar nicht so auf dicke Hose gemacht. Das fand ich schon ziemlich gut.
Wobei, aus Werbewirkungssicht, ehrlich, ich habe null davon mitgekriegt. Ich habe es hinterher gelesen, aber das war halt
ich auch nicht. Ich habe nicht mal. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass das schon vorm Anpfiff zu sehen war.
Ja, auf jeden Fall lange davor.
Locker eine Stunde, eher anderthalb. Nee, anderthalb.
Es gibt tolle Fotos bei Stefan Grünfeld zum Beispiel.
Ja, oder aber
von Thorsten Behring geisterten auch ein paar rum. Von Viva con Agua selbst und eben sehr viele verschiedene Motive, also finde ich jetzt für den Aufwand, der dahinter steckt. Ich glaube, ich habe bestimmt 6 oder 7 verschiedene gesehen.
Vielleicht erzählen wir nochmal für die nicht
der ganze Bunker war nominiert.
Was genau war, genau. Es standen also auf den Kunstrasenplätzen an der Feldstraße, standen, ich glaube, 2 Lichtmaschinen, den Bunker angestrahlt haben mit eben Motiven, die Christoph schon erzählt hat eben, aber auch solchen Sachen wie Welcome to the Hell und Klassenerhalt jetzt, was weiß ich. Und jetzt oder nie. Und der Clou an der Sache ist halt, dadurch, dass die Nordtribüne nicht mehr da war, konnte man das halt auch während des Spiels dann eben sehen und es wirkte dadurch natürlich sehr cool. Und die Aktion, die sie auch damit unterstützt haben, die Christoph jetzt ausgelassen hat, war ja die Aktion Pyrotechnik, Legalisieren, Emotionen, Respektieren. Genau. Nein, Spaß, haben sie nicht gemacht. Das war eine weitere Aktion, nicht abgesprochen mit Viva con Agua von
dem Übersteiger.
Vereinsnahen ja, Personen.
Da haben wir unser Altpapier verbrannt.
Ja, dann hättet ihr das ganze Spiel
lang was zu tun. Altpapier gehabt. Brennt knallerot.
Und was dann natürlich extremst geil aussah, weil zum Einlauf der Mannschaften brannte der Bunker.
Unfassbar. Und dazu dann auch noch Welcome to the Hell.
Das war Welcome to the Hell war gleichzeitig illuminiert, was dann natürlich den Schluss nahelegt, dass Viva con Agua da irgendwie von gewusst haben muss. Dem war aber eben nicht so.
Denkt man ja. Also so wurde es offiziell verlautbart und es ist ja tatsächlich auch möglich, muss man sagen, angesichts der historisch einmaligen Situation, keine Nord, freier Blick auf den Bunker, dass tatsächlich 2 Teams unabhängig voneinander auf den Gedanken gekommen sind, alter Schwede, da kannst du richtig Eindruck machen. Und das wurde zusammen dann aber richtig geil, ja.
Unfassbar großartig aus. Ja. Ich stehe ja relativ weit außen in der Gegend gerade. Und man guckt dann ja mal so nach rechts und denkt so, hey, wieso leuchtet denn das? Und guckt rüber und ja, könnte ich öfter haben.
Und damit dann eben auch irgendwie das Präjudiz der DFB strafgerichtsfreien Stadion-Choreo geschaffen zu haben, finde ich auch schon ziemlich gut. Ja, ich meine, das bedeutet auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass das DFB-Sportgericht, was ja sonst zu jedem Scheiß irgendwie seine uninteressante Meinung gibt, in dem Fall Gott sei Dank einmal nicht irgendwelche Summen auswürfen.
Na, wie auch, es war ja außerhalb.
Richtig. Ja, aber die genaue Formulierung ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Spiel stattfindend. Deswegen könnte man, wenn man böswillig wäre, auch einen zeitlichen Zusammenhang konstruieren. Ja, aber
dann fackeln wir einfach in Zukunft immer irgendwelche Gebäude in der Nähe der OL-Arena ab und der HSV muss
das sagen. Hast du doch jetzt nicht wirklich öffentlich gesagt.
Warum haben da nicht immer so eine Wallverbrennungsanlage? Warum bezahlen die dafür eigentlich nichts?
Ja. Die wird ja auch zugemacht, habe ich, also.
Habt ihr eigentlich von irgendwelchen Leuten?
Wegen Müllmangel.
Von irgendwelchen Leuten irritierte Aktionen im Nachhinein gehört? Weil ich denke mir immer so. Können wir jetzt mal bei der Sache bleiben hier? Ja. Angenommen, ich wohne hier im Stadtteil, bin vielleicht auch schon ein bisschen älter und auf einmal sehe ich, da brennt der Bunker. Mache ich mir da Gedanken oder weiß ich automatisch?
Wenn ich ein anständiger Rentner bin, rufe ich die Feuerwehr.
Das hat keiner mitgekriegt.
Wenn ich mein richtig alter Rentner wäre, dann hole ich erstmal meinen Volksstromausweis und meine Flakanleitung und treibe den Russen dahin zurück, wo er hingehört. Nämlich östlich der Ukraine.
Ja, nun, die entsprechende Vorrichtung wirst du ja oben auf dem Bunker noch finden.
Eben drum. Das sitzt ja wie aus dem FF.
Aber sah man das denn überhaupt? Also, ich hatte den Eindruck, die standen ja schon relativ weit auf der dem Stadion zugewandten Seite des Bunkerdaches. Ich bin mir nicht sicher, ob du das von der Rückseite, außer vielleicht direkt von der Feldstraße, Hartmann.
Also definitiv, weil das der Lichtschein war ja da drüber und es waren ja auch noch die Blitze.
Ja, stimmt.
Und es war Rauch und es war alles. Also du hast es definitiv gesehen.
Der Flakbunker ist explodiert.
Und es hat sich dann ja tatsächlich aber auch ein Team der Schutzmänner vor Ort nicht entblödet, dann tatsächlich da auch hinzufahren. musste dann aber unten konsterniert feststellen, dass die pure Tatsache, dass jemand aus der Tür des Bunkers rauskommt, dummerweise nicht als Beweis dafür ausreicht, dass er gerade eben eine Fackel in der Hand hatte und oben drauf stand.
Tja, wobei, Scheiße. Da habe ich ja dann wieder Verständnis dafür, dass die sich, wie du es sagst, nicht entblödet haben. Irgendwie müssen sie es ja machen, wenn da irgendwie... Die können ja nicht sagen, so, oh, lassen wir mal brennen, dann kriegen die wahrscheinlich auch mega Probleme.
Warum nicht?
Naja gut, also dass sie da eingreifen müssen, spätestens wenn sie gerufen würden, sehe ich auch so. Und vielleicht für die Nicht-Hamburger kurz als Erklärung, warum das nicht reicht, wenn man da gerade rauskommt. Da sind Geschäfte drin und alles mögliche.
Musikladen, und
kulturelle Einrichtungen, ja. Genau. Also da kann jeder gerade quasi rauskommen. Und ja, da kamen auch vereinsnahe Personen, glaube ich, gerade raus, die halt vorher da shoppen waren in den Musikladen. dann ging das Spiel los. Prost.
Ich habe mir ein Wasser aufgemacht.
Wir haben die ersten 20 Minuten, glaube ich, sehr gut gespielt. Und dann kam die Szene, die die Gemüter erregte. Ich weiß gar nicht mehr, wer rechts durch war. Ich glaube Schachten. Oder hat Schachten den Pass gespielt?
Ich hätte auf Sobota getippt.
Mag, stimmt, Sobota war durch. Spielt den Ball Richtung 5-Meter-Raum. Und da ist ein Fürther Abwehrspieler, der da reingerätscht, ich meine, es war Benedikt Röcker, ich bin mir aber auch da nicht mehr ganz sicher, der den Ball an die an den Arm bekommt. Der Schiedsrichter pfeift.
Bei durchaus berührungsbegünstigendem.
Ja, ich bin jetzt noch auf der Sachebene. Also er bekommt den Ball an den Arm, soweit
Fakt. Das gehört zu Fakten, was ich gesagt habe.
Ach so.
Was der Schiri dann gemacht hat, ist Interpretation.
Gut, der Schiedsrichter pfeift, alles jubelt, John Verhoek legt sich den Ball hin, verwandelt, wir schaffen den Klassenerhalt. Nein. Bevor John Verhoek verwandeln kann, kommt es zu einer Diskussion seitens der Fürther Spieler mit dem Schiedsrichter. Und jetzt ist Interpretationssache, ob er deswegen dann zu seinem Linienrichter geht oder, Entschuldigung, Schiedsrichterassistent. Der Herr Petersen aus Stuttgart, der ja neuerdings in den Kreis der erlauchten Kandidaten für den goldenen IT-Kiener Bande aufgenommen wurde. Und dann nimmt der Schiedsrichterassistent seinen Schiedsrichter zur Seite und sagt ihm, nee, du, lass mal, kein Elfer. Und jetzt, Christoph, sag bitte nochmal, was war das?
Das war eindeutig ein Elfer.
Nein, also davor, was du gesagt hast, mit Bewegungs, was?
Ja, hier der Berührungs... Ja, mein Gott, merkt ihr euch, was ihr die ganze Zeit erzählt? Also berührungsbegünstigendes Verhalten. Also das heißt, das war schon eine Bewegung, die zum Ball ging. Und ob das nur ein bisschen ist oder ganz viel ist, die Regel ist nun mal so, ging zum Ball, kein purer Zufall oder sowas. Also Elfmeter, da gab es überhaupt gar nichts zu diskutieren.
Der einzige mir bekannte Schiedsrichter, also jetzt textuell bekannt, will sagen, Colinas Erben bzw. Alex Feuerhardt hat ja bei Twitter geschrieben, muss man nicht geben.
Ja, klar, von wegen eine Krähe und die andere und so weiter.
Jetzt packen wir mal das Messer aus, Colinas Erben. Hört ihr das hier? Lustig. Nee, ich habe tatsächlich den Text, den Alex bei uns im Übersteiger-Blog dazu geschrieben hat, mir mal hier ausgedruckt und zitiere den an der Stelle gerne mal und dann kann Christoph ihn ja danach zerreißen. Weil ich das Spiel bisher lang nur in Auszügen gesehen habe, also schreibt Alex Feuerherd, seines Zeichens auch bekannt als Lisas Welt auf Twitter und Teil des kongenialen Duos bei Colinas Erben, kann ich zur Gesamtleistung des Schiedsrichters noch nichts sagen. Aber zum zurückgenommenen Elfmeter hätte ich schon ein paar Anmerkungen. Vorab, es gibt Handspiele, bei denen man trefflich darüber streiten kann, ob sie nun das entscheidende Kriterium der Absicht erfüllen oder nicht. Manchmal ist es eben nicht so klar. Es gibt Gründe, die dafür sprechen und Gründe, die dagegen sprechen, was schon immer so war und nicht erst jetzt angesichts einer geänderten Regelauslegung so ist. Trotzdem muss der Schiedsrichter in diesem Graubereich eine Schwarz-Weiß-Entscheidung treffen. Entweder Elfmeter oder nicht. Dazu muss er, gegebenenfalls im Verbund mit seinen Assistenten, abwägen, ob mehr Gründe für ein strafbares Handspiel sprechen oder mehr dagegen. Wesentlich für die Situation hier ist die Frage, wie man die Sprungbewegung und die Armhaltung von Röcker bewertet. Röcker wirft sich mit seinem Körper in die Flanke, wie man das eben so tut, wenn man einen solchen Ball klären will. Gut erkennbar ist dabei sein Vorhaben, den Ball mit dem linken Bein abzulenken. Das streckt er nämlich vor, vermutlich in der Erwartung einer flachen Hereingabe. War seine Armhaltung und Bewegung dabei fußballtypisch, also ein unvermeidlicher, natürlicher Bestandteil der Grätschbewegung, geeignet vor allem, um das Gleichgewicht zu halten? Oder hat er den Arm bewusst unnatürlich unglücklich abgewinkelt, um seine Körperfläche mit dem Ziel zu vergrößern, den heranfliegenden Ball auf diese Weise abzulenken? Fragezeichen. Für mich spricht mehr für die erstgenannte Option, zumal Röcker im Sprung schließlich auch noch seinen Kopf wegdreht, also die Sichtweise des Assistenten, der eine ausgezeichnete Sicht auf das Geschehen hatte, eine bessere als der Schiedsrichter. Das war auch der Grund, warum Petersen sich überstimmen lassen hat. Ich verstehe völlig, dass man sich als Fan des FC St. Pauli darüber ärgert. Aus der Perspektive des Schiedsrichters ist es aber vor allem wichtig, dass eine Entscheidung letztlich stimmt. Dass es besser gewesen wäre, gleich zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, wird auch das Gespann nicht bestreiten. So, feuerfrei,
Christoph. Ja, fehlt ein Schiedsrichter, ob das stimmt, was man pfeift. Also da geht's ja schon mal los. Und tatsächlich, ich habe es mir hinterher noch ein paar Mal angeguckt, fand ich nicht so natürlich. Also ich meine, kann man natürlich, es ist nicht so eindeutig, dass du darüber nicht streiten kannst. Okay, so viel gebe ich zu. Aber wenn du den schon gepfiffen hast, war da so viel Bewegung in Richtung Ball, Armseits, dass du da auch bei bleiben musst. Alles andere ist albern.
Das sah im Übrigen im Stadion auch so aus. Ich stand quasi hinter dem Schiedsrichterassistenten und ich teile seine Perspektive überhaupt nicht. Der hat keine Ahnung.
Ich war auf der ganz anderen Seite, aber ich war der Einzige im Block 2, der sofort aufsprang und handschrie, noch bevor der Schiedsrichter pfiff.
Sehr gut.
Habe ich genau gesehen. Und es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und ich denke halt auch...
Dass du es gesehen hast?
Nee, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, dass er den zurücknimmt. Und auch wenn ich Alex für seine Schiedsrichter-Expertisen sehr schätze, wir sind in gewissen Ansichten halt anderer Meinung, so auch bei Herrn Aytekin ja beispielsweise. Und ich denke hier, ich habe mir die Szene auch noch mehrfach angeschaut, du siehst, dass er Hände am Körper in diese Grätsche reingeht, aber der eine Arm ist es irgendwann nicht mehr. Ich glaube, wenn damals, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, 1982, F-Jugend Werder Bremen.
Da gab es noch Lederbälle.
Da wäre das niemals Hand gewesen. Weil da war es ja so, ne, muss ganz klare Absicht sein, sonst pfeife ich hier gar nichts. Die Regel hat sich in den letzten Jahren geändert und ist da sehr viel schwieriger geworden. Wie sagtest du das?
Berührungsbegünstigendes Verhalten, ja, ist das
gewesen. Ja, für Schiedsrichter-Podcast-Hörer auch als Vergrößerung der Körperfläche bekannt. Da denke ich mal, ist es schon so, dass man das hier dann zumindest nach Einsetzen der Flugbewegung durchaus attestieren kann.
Zumal seit dieser Saison ja auch, ne? Naja. Absicht wohl wieder ein Thema. Also letzte Saison war es ja nach Anweisung des DFB irgendwie so, wenn ich die richtig verstanden habe, dass quasi vergrößerte Körperfläche reicht. Jetzt muss es ja wieder erkennbare Absicht sein, die finde ich aber erkennbar. Also einfach, weil diese in den Ballgrätsch, Dreh, Arm wegdrück Bewegung schon so aussieht, als sähe er den Ball kommen und denkt sich so, muss weg.
Das Wegdrehen des Kopfes würde ich im Übrigen dann vielleicht als Indiz für den schreckhaften Charakter des entsprechenden Spielers werten.
Sein Feigling.
So ein rundes Plastikding ins Gesicht zu bekommen, in der Tat, neben der Scham, ist natürlich auch eine Bürde, die zu tragen nicht jeder sofort bereit ist, aber das ist kein Beweis dafür, dass ich nicht den Ball treffen möchte. Also, wenn ich ein so gewiefter Handspieler bin, wie dieser ruchlose Kamerad, dann brauche ich nicht hinzugucken, um auf den Ball mit dem Arm zu kommen.
Vor allen Dingen spricht das ja auch für ein bisschen Routine von dem Spieler, ne?
Ich also, finde der nämlich muss auch. Das ist kein entlastendes, sondern ein absolut belastendes Indiz.
Also jedenfalls. Ich bin eurer Meinung, weil ich grundsätzlich Alex Feuerheld widerspreche. In allem. Seit Jahren.
Und was muss ich jetzt machen? Scheiße, der Schiri hat doch recht, weil ich Wilko ja eigentlich grundsätzlich. Aber na gut, nein, ich bin jetzt mal deiner Meinung.
Naja, ich finde ja grundsätzlich, alle Entscheidungen gegen St. Pauli sind immer falsch. Und das ist ja noch viel einfacher eigentlich.
Ja, aber
es gab mal vor ganz vielen Jahren mal so einen Elfmeter für Neumünster. Und der war so berechtigt, dass, glaube ich, einige Leute sogar applaudiert haben.
Das kann ich ja null nachvollziehen. Es kam halt ein Elfmeter für Neumünster damals, als es ein Elfmeter für Neumünster
gab. Das war so ein totales Kackspiel. Man war irgendwie erleichtert.
Ja, es war gegen Neumünster. Was erwartest du?
Die haben den gekriegt. Also der war gegen uns, der Elfmeter.
Und der war mal geklatscht? Das war der eine, der berechtigt war in der inzwischen 105-jährigen
Vereinsgeschichte. Das wollte ich damit gesagt haben. Vielen Dank. Ja, ist nicht ganz deutlich geworden.
Gut, egal. Dann ist es jetzt total schade, dass Wolf nicht da ist, weil es war dann folgendes fußballtaktisches Element zu bewundern. Nämlich beide Mannschaften haben bei Freistößen aus dem Bereich der Mittellinie heraus sehr, sehr, sehr hoch verteidigt. Sprich schon deutlich vor der 16er-Linie, die ja sonst immer von den...
Ach so, ich dachte, die wären höher gesprungen als sonst.
Das auch, das ja, auch. Ne? Also teilweise hat man wirklich alle Spieler jenseits der 10 Meter über Null Markierung gesehen.
Sind mit Möwen kollidiert.
Auch eine gute Überschrift. Ich guck noch mal, ob wir die andere nehmen oder das hier. Naja, auf jeden Fall haben wir dadurch fast das 1:0 gemacht. Nämlich ist Julian Koch einmal sehr schön gelaufen, hat sich dann aber, glaube ich, selbst erschrocken, dass er so frei vorm leeren Tor stand, hat den Ball nicht richtig angenommen und Wolfgang Hiesel konnte den Ball aufnehmen. Und Fürth im Gegenzug hat das dann deutlich cleverer gemacht, hat sowieso auch bei den folgenden Freistößen das sehr schön gemacht, dass sie einfach im richtigen Moment das die ganze Kette durchlaufen, hinterlaufen haben. Und Kaspar Pschibylko, der ja sowieso nichts Besseres zu tun hat, als ständig gegen uns zu treffen, hat dann das 1:0 gemacht.
Ich applaudiere dir gerade für das korrekte Aussprechen dieses Namens.
Kaspar Pschibylko. Das hast du bei Rainer geübt, also Rainer Wolf?
Na, Kaspar Pschibylko, der hat doch letztes Jahr mit Bielefeld schon 2 Tore gegeben. Seitdem kann ich den aussprechen.
Wie hieß der nochmal?
Kaspar Pschibylko. Weil jetzt kommt das Dithmarscher durch hier. Kaspar Pschibylko.
Gute Dithmarscher Quellwasser.
Also ist doch aber insgesamt wieder eins von diesen Spielen, wo man denkt, 2002/2003 waren wir schlechter, oder?
Ich verstehe die Vergleichsebene gerade nicht.
Abstieg aus der zweiten Bundesliga.
Ist immer scheiße.
Ja, aber ich würde sagen, also ich wollte damit die Frage stellen, die ja vielleicht auch in einem optimistischen Statement beantwortet werden kann. Ist es so, dass wir in dieser Saison im Vergleich zur ja nachgewiesenen Abstiegssaison 2002/2003 insgesamt eine bessere Figur abgeben? Ich finde ja.
Auf jeden Fall, wir steigen auf gar keinen Fall ab.
Diesen kurzen Aufschwung nach dem Winter damals, ne, da kam ja auch Verstärkung
und so weiter. Da setze ich meinen Opel Manta, meinen Bronzefarben. Ja, wir steigen nicht ab.
Ich dachte, das war ein oranger Scirocco.
Das ist ja dann die Schlussfolgerung. Und jetzt noch der Weg dahin und dann haben wir das komplett.
Nee, das muss
sind wir besser oder schlechter als 2002/2003?
Liebe Leute, verlasst euch auf mein Urteil. Wir steigen nicht ab.
Wilko hatte damals noch keine Dauerkarte. Ihm ist diese Frage unangenehm.
Doch, ich habe mir in der Saison eine gekauft. Ich habe nämlich aus reinem, ich besitze meine Dauerkarte nur aus reinem Mitleid. Weil ich nämlich dachte, das kann es ja jetzt auch irgendwie nicht sein. Und war, ja, 2003 meine erste Dauerkarte, war ich nämlich 2000.
Das heißt, du hast 2002/2003 aber wirklich nicht gesehen. Du wolltest in die trendy Regionalliga-Butze gehen und schön hinterher sagen können, ich bin cool, ich bin in der dritten Liga.
Ich bin kein Modefan, ich bin erst in der Regionalliga dazugekommen.
Modefan, Meta-Modefan.
Vorher musste ich keine Karte haben, weil ich war ja Zivildienstleistender und konnte auf die Rolliplätze. Deswegen bestand die Notwendigkeit einer Karte gar nicht, weil ich stand bis zu den Knöcheln im Schlamm vor dem Zaun der Gegengrade und musste mich mit Bierbecher beschmeißen lassen. Hatte aber dafür nicht den Stress des Anstehens. Das war, und als mein Zivildienst vorbei war, musste halt die Karte her, weil da waren Rollifahrer rar in meinem sozialen Umfeld. Zeiten.
Sicheres Stadionerlebnis.
Das war ganz schlimm. Das war richtig Arbeit. Rollstühle durch 18 Meter Acker, also es war wirklich Acker zwischen Bande und Zaun vor der Gegengrade zu schieben und sich dann auch noch mit Bierbechern beschmeißen zu lassen, weil damals war das noch kein Verbrechen. Damals war das.
Waren das noch richtig Steingutkrüge damals, ne?
Ja, mit Zinndeckel.
Aber um mal
Christophs Frage nochmal kurz aufzugreifen. In den Kultkabinen. Ich weiß das, das stimmt.
Ich
weiß das aus dem
FC St. Pauli-Museum. In der Rückrunde zumindest sportlich eigentlich ganz gut. Es war nur ein bisschen großer Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Das
ist aber der nach dem Aufschwung, als
wir hier sind. Franz aber Gerber wir hier sind mit jetzt mit auch in der Rückrunde, um mal den Vergleich zu schließen. Und wir sind gefühlt immer noch ein bisschen zu doof. Also das Tor gegen
waren wir doch damals auch.
Wir sind jetzt
2-0 geführt.
Lass mich doch auch mal. Das Tor gegen Fürth war doch wieder komplett blöde. Die verteidigen auf 20 Meter Abstand vorm Tor. Dann läuft ein Fürther da fröhlich im, naja, eigentlich vor der Abwehr sozusagen, also weiter weg vom Tor, von rechts nach links über den Platz. Alle gucken ihm doof hinterher. Der Ball wird da hingespielt. Überraschung. Das sah man 2 Minuten vorher und wir standen irgendwie...
Hättest du da mal was sagen können.
Ich hab was gesagt, auf mich hört ja keiner. Also, das nicht immer so war wieder so ein unfassbares Gegentor, wo ich dachte so, oh, einmal mit Dingen. Einmal mit Profis.
Aber seit dem Spiel machen wir das nicht mehr.
Ja, wobei ich mich da tatsächlich auch gefragt habe, ob das eine Sache ist, die sie gemacht haben, weil es gegen Fürth ging, aus irgendwelchen Gründen. Also, blöde gesagt, wenn du gegen einen Gegner spielst, wo du weißt, der hat 1-2 so schnelle Leute, da kommt keiner von deinen Leuten hinterher, was man in dem darauf folgenden Auswärtsspiel ganz gut sah, auch wenn mir keine Namen einfallen, ist es wahrscheinlich eine dümmere Idee, als wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr gleich auf ist und es eher so ein Reaktionsgeschwindigkeitsthema ist.
Okay, ja. Also mir war es halt an dem Tag aufgefallen, weil es beide Mannschaften so gemacht haben. Ja. Und wir haben das in der zweiten oder dritten Spielminute einmal ausnutzen können und dann leider nicht, weil Koch den Ball nicht vernünftig annehmen konnte, haben es danach nicht mehr gut gemacht. Und Fürth hat es umgekehrt beim Tor genutzt und auch noch bei 3-4 weiteren Situationen, wo sie dann eben nicht entsprechend noch das Tor machen konnten, aber trotzdem auch gut da reingelaufen sind. Wir halt nicht. Um jetzt den Schiedsrichter ein ganz kleines bisschen in Schutz zu nehmen, was eigentlich nicht in meiner Absicht liegt, aber ich jetzt trotzdem mache, wir waren trotzdem zu düsselig. Wir hätten es trotzdem auch so gewinnen können. Also ja. Es gab Chancen genug. Insbesondere, was mich natürlich dann irritiert hat, wenn Budi mir eine große Chance vergibt, wird er von allen gleich komplett gedisst. Der mir ebenfalls sehr leidtuende John Verhoek hat aus meiner Sicht eine noch viel größere Chance vergeben zum Ausgleich vor der Südkurve, als die Flanke reinkam und er völlig freistehend am Ball vorbeitritt. Da war er nicht so gedisst worden.
Ich glaube, vorbeitreten fällt auch nicht ganz so auf. Also es ist so ein bisschen die Tiefe der Verletzung auf der Verbrennung auf der Netzhaut ist eine andere.
Ja, aber der steht vorm leeren Tor.
Der muss unfassbar eigentlich
auch. Ich glaube, daneben schießen ist trotzdem immer noch, prägt sich einfach mehr ein wegen der Bewegung oder was ich weiß, als über den Ball säbeln.
Na gut, wir wollen ja auch keine Stürmer dissen und am Samstag gegen Frankfurt schießen ja auch beide 2 Tore, von daher ist es ja egal. Das war so das erste. Das
notieren wir jetzt mal hier. Ja,
das könnt ihr gerne. Die Quoten bei MyBet dafür sagt mir einfach im Nachhinein. Wie bereits vor dem Fürth-Spiel sagte man dann vor dem Spiel bei 1860, na jetzt müssen wir aber.
Oh, da mussten wir sowas von, mussten wir da.
Und dann ging das los. Ich weiß nicht, dritte, vierte Minute, Flanke von links, Kopfball-Tee, Außenpfosten, Außennetz. Schade, aber Mensch, wir sind ja richtig gut im Spiel.
Das war auch so ein Ding, was da wieder bewusst ganz schwer nachzumachen
wäre. Ja.
Ich glaube, in 99% aller Fälle, selbst wenn wir Wilko da hinstellen, geht das Ding rein.
Ja, okay, er war schon so ein bisschen in Rücklage und sehr weit außen, aber okay, wow. man kann den
ich
mal machen.
Ich hüpfe ganz ungern. Also ich bin schlecht im Hüpfen.
Du bist aber ein Stück Angst größer
als Möwen. Ja.
Okay. Und dann waren wir die restlichen Minuten bis zur 10. Minute eigentlich auch klar feldüberlegen. Und dann unterläuft André Starzew einen langen Ball. Von links kommt eine Flanke und Sören Gonter.
Ja, es kontert. Oh. Das tat weh.
Die
das
Pause hätte noch ein bisschen länger
gedauert. Richtig weh.
Ja. Also ich habe spontan getwittert, das kommt jetzt in den Duden, in das Sprichwörterlexikon neben hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, wenn ihr einfach dieses Video verlinkt.
Hast du Gonter am Fuß? Nee.
Ach nee, so. Nee, das Video kommt da rein.
Von dem Tor. Den semmelt er in 999 von 100 Spielen entweder drüber oder trifft den Ball nicht oder keine Ahnung, aber im Moment bumm.
Macht den halt rein, ja. Kurze Diskussion, es wurde dafür auch Robin Himmelmann kritisiert, weil er nicht rauskam. Sehe ich komplett anders?
Ja, da habe ich auch jetzt überhaupt nicht, wäre ich gar nicht drauf gekommen, ihm da jetzt groß was vorzuwerfen. Nö.
Gut.
Sehe ich auch so.
Gut. Weil er läuft dann im Zweifel den Verteidiger über den Haufen, dann bleibt der Ball irgendwie liegen, die beiden liegen woanders und dann macht der Stürmer den rein.
Ja, wenn er da rausläuft, kriegt er auch aufs Dach. Also.
Ja, und vor allem, die Situation war so harmlos, dass der Verteidiger den ganz normal klären muss. Da muss ich das Torwart nicht raus. Aber gut, gibt's Leute, die das anders sahen? Dann jetzt haben wir das geklärt, bitte, ein für alle Mal. Ich möchte das nie wieder hören. Dann gab es mehrere Chancen wieder für uns. Wir waren auch wieder gut im Spiel drin, aber 60 macht das 2-0. Es gab eine Szene von Lennart T., wo er Flanke von rechts, Flachschuss an den linken Pfosten
aufs das meinte fast ich
leere
eben,
Tor.
Die
meintest du.
Das Ding nicht reinzukriegen, das also
jetzt. Ah, okay.
Da muss ich ihn aber finden.
Bei T kam mir diese Szene. Aber die habe ich immer noch, es gibt ja so ein paar Nicht-Tore, die man im Kopfkino mit sich herumträgt. Ich bin selbst gespannt, wie lange es noch gehen wird, aber im Augenblick ist diese Szene ein treuer Begleiter.
Aber das hat er richtig gut gemacht, diesen einen Millimeter da. Aber wenn der Dichter wesentlich dichter ans Tor gespielt worden wäre, hätte ihn der Torwart halt gehabt. Das fand ich, bis der Ball gegen den Pfosten prallte, relativ großartig gespielt, muss ich zugeben.
Ich wollte ihm da, also das würde ich gar nichts dagegen sagen, aber man darf es ja auch dem Schicksal anlasten oder der Schwerkraft oder was auch immer. Aber Gott. Warum? Man darf doch einfach mal dieses große Warum in den Himmel schreien und sagen, das kann doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Wie gesagt, stell ja. Steinhagen dahin und das Ding ist drin.
Eben.
Er kommt dann zwar nicht, ne, die Herleitung war ja fantastisch. Richtig, 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 alles super. Aber dann, ne, diesen Blip. Ich glaube, Steinhagen, Wilko Steinhagen.
Ich hätte es mir zu kurz gedacht, aber okay. Wilko macht
es. Es war halt etwas zu langes Spiel, dann muss man das irgendwie ausgleichen.
Ich wäre zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht vorne gewesen, aber stünde ich schon vorne, hätte ich auch den Ball.
Du wärst aber im Abseits gewesen.
Also das passive Abseits wurde quasi für dich erfunden.
Dass die
es wurde ist auch wirklich alles gar nicht so einfach gewesen, aber irgendwie war das jetzt karmatechnisch, was weiß ich was, irgendwas.
Wir haben es auch wirklich schwer gehabt, muss man mal sagen. Das ist halt auch eins der stärksten Indizien in meiner Beweisführung. Dieses Pech oder dieses Unvermögen. Ich glaube schon, dass Trainer und Kader das hergeben, dass man so wirklich schlechte Leute auch hinter sich lässt. Also wirklich schlechte Mannschaften. Es wird reichen. Ich verspreche hiermit hoch und heilig dem St. Pauli-Kosmos, es wird reichen, auch dieses Jahr.
Okay,
da bin ich ganz optimistisch.
Die Mopo-Schlagzeile von morgen sicher.
Hast du jetzt gerade gesagt, unser Unvermögen ist einer der stärksten Pfeiler in deinem Bewusstsein, dass wir drinbleiben?
Hat ja, er. So nicht.
Na doch.
Doch, dieses Na, also,
Unvermögen. Unvermögen ist das falsche Wort.
Verbunden mit was?
Ich, Pech? Ich glaube, dass dieses Unvermögen resultiert aus so einer Mischung aus Pech und Unsicherheit. Ich bin da ganz
das auf
ehemals.
Ja. Unvermögen heißt doch echt, ich kann das nicht.
Ne? Ja, aber Pech,
ja,
gut, Pech
weil wir es ja nicht können, nicht. Bleiben wir drin.
Pech ist ja so eine
Könnte Herleitung. Könnte wir es, würde uns der Fußballgott aus lauter
Ja, aber da bist Mistgunst du wieder so pseudo-religiös, Christoph. Es gibt keinen Fußballgott. Pech ist einfach nur fortgesetzte Unfähigkeit. Wenn du immer den Pfosten und nicht das Tor triffst, schießt du vorbei.
Wenn es keinen Fußballgott gibt, dann hat das ja hier alles überhaupt keinen Sinn, was wir hier tun.
Ja, das ist ja
gut. Die wäre dann ja vollkommen neu zu interpretieren. Ohne Fußballgott wären wir schon in den 60er Jahren dauerhaft Erstligist gewesen.
So alt bin ich noch nicht.
Nur deine.
Naja, aber jetzt mal ernsthaft. Es ist jedes Spiel. Es ist ein Elend, sage ich mal. Manche Spiele zu gucken. Das muss man echt so konzentrieren.
Ah, das finde ich. Das ist eine Theorie, auf die ich sofort einsteige. Quasi wir bezahlen mit unseren Leiden den Klassenerhalt.
Ja, das ist jetzt auch schon wieder. Seit wann bist du denn so spirituell? Das ist jetzt ganz
furchtbar. Nee, das war jetzt mehr so Bourdieu, soziales Kapital und sowas. Also das ist jetzt hier
hochsoziologisch.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was ist das?
Darf jetzt? Ich da kurz
Schmerzenskapital, hat da jemand besser?
Gerade auch das Spiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen, Aue, das war mit Abstand wirklich das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich schon mit so einer Erwartungshaltung an das Spiel gegangen bin, dass es einfach nicht cool werden kann.
Aber stimmt,
da wird aber es reicht am Ende, ey. Also es wird nicht
haben
schön
wir das gewonnen? Dieses Jahr.
Hä? Nee, das haben wir unentschieden gespielt.
Ja, aber, ja, aber das so. Ist für mich schon, das ist ein Punkt ist für mich schon hat gereicht. So.
Aber da gebe ich Wilko auch recht, weil das 60-Spiel war eigentlich nicht schlecht. Es gab Torchancen. 60 ist relativ wenig vor unseres gekommen. Das eine Tor haben wir denn ja sogar gemacht. Ich glaube, irgendwie außerdem noch zwei Torschüsse von denen über das ganze Spiel verteilt und sowas wie 18 von St. Pauli. Also das Spiel fand ich nicht schlecht. Man muss halt mal den Ball in diesem mistigen Tor unterbringen und zwar mehr als einmal. Aue war ja.
Ja, aber wir haben ja das Glück und das, da haben wir jetzt schon zwei Wochen hintereinander Glück gehabt. Aue ist zum Glück genauso schlecht. Da muss man sich mal nichts vormachen. Die haben 200er liegen lassen, auf mindestens zwei.
Ja.
Und letzten Spieltag haben sie alle für uns gespielt. Wir hatten sozusagen einen 18-Punkte-Spieltag.
Und das ist aber
sehr das war so.
Ja, wobei wir an solchen Spieltagen natürlich normalerweise dann erst recht verlieren. Also
ja, aber
Moment, aber um beim Wilko-Theorem zu bleiben. Laut Wilko-Theorem ist es also umso besser, desto entspannter du dein Unvermögen lebst.
Ja.
Und deswegen war
weil
gegen Aue
du musst nur drei finden. Wir müssen da mal so ein bisschen das ist, ich sag das nicht gerne, aber so ein bisschen wie beim HSV letztes Jahr, es wird drei geben, die schlechter sind. Egal wie beschissen du spielst, es wird drei geben, die schlechter sind. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran.
Zeig ruhig, dass du es nicht kannst, andere sind noch schlimmer.
Ja.
Beim HSV genau. Waren es aber nur zwei.
Das ist ein tolles Plakat.
Ja, ja, jetzt kommst du ja hier wieder mit deinen Relegationsspitzfindigkeiten und so.
Kommen wir noch zu.
Ah, das ist überhaupt, da wird wirklich eine ganze Theorie drauf. Jetzt ist ja quasi die Katze aus dem Sack. Wir wissen alle, sie können nichts. Deswegen entspannt sich die Mannschaft und auf einmal ist dann auch schon mal ein Punkt gegen Aue drin.
Sie können nichts, ist unfair.
Das ja, das ist, glaube ich, auch unfair. So.
Aber habe ich also falsch zusammengefasst.
Ja, es ist ja eher diese Kombination aus, sagen wir mal, Unvermögen am Anfang und vielleicht ein bisschen Pech.
Ich hätte ja
und
auch
eher gehabt. Das sage ich ja nicht, aber so, und ja, darauf Pech. Aufbauend dann natürlich so eine sich selbst verstärkende Spirale des negativen Verunsichertseins, weil du halt immer das Tor nicht triffst, schießt du noch mehr vorbei.
Und deswegen habe ich auch gegen Aue nicht verstanden, warum Schalkowski so spät kam. Weil ich finde, das ist einer, der so einer ganzen Mannschaft beibringt, was Todrackern so bedeutet. Da kommt an Zählbarem nicht viel raus, aber der haut einfach jeden auf den Knöchel, der in seiner Umgebung rumläuft.
Das ich glaube ja, dass es bei ihm auch bei jedem persönlicher ist, ja, oder war zumindest mal der meistgefaulste Spieler der zweiten Liga. Von daher, der hat wahrscheinlich auch mit jedem Gegnerspieler irgendwie ja. Beef und dann so, also komm her.
Der Beefträger. Ja, aber das ist so, Schatkowski hätte ich auf jeden Fall eine Viertelstunde eher gebracht, einfach um mal zu zeigen, so, pass mal auf, das ist wie so ein Kampfhund, den man von der Kette lässt, so, jetzt wird hier nicht mehr diskutiert, ich habe hier Brutus mit und der regelt das. Und
das ist dann aber schon auch irgendwie der niedlichste Kampfhund aller Zeit.
Ja, das stimmt.
Ich muss mal eben hier, damit ich auch eine saubere Kapitelmarke dann setzen
ja,
kann.
Ja,
wir leiten jetzt über zum Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue. Ich muss gestehen, es ist für mich das erste Heimspiel seit gefühlten 8 Jahren gewesen, was ich nicht gesehen habe, weil ich nämlich ein sportlich noch viel dramatischeres Elend live verfolgen musste, nämlich das G-Jugendturnier meines Sohnes bei Wedel.
Das hast war du jetzt auch nicht echt gesagt.
Echt richtig scheiße.
Hört dein Sohn sich das eigentlich an?
Ich werde ihn dazu zwingen. Das aber war wir sind derart schlecht Letzter geworden. Wir haben kein Tor geschossen in den ganzen Spielen. Und im Spiel um den vorletzten Platz, mein Sohn sagte ja im Spiel um den letzten Platz, was ich auch schon lustig fand, haben wir dann tatsächlich ein 0-0 gegen den anderen Gruppenletzten uns zusammengestümpert.
Erkämpft.
Und in der letzten Minute gab es dann einen indirekten Freistoß für unsere Mannschaft aufgrund von Unfähigkeit des Gegners, weil der 6-Jährige da den Ball in die Hand nahm, weil er nicht wusste, was er sonst dann machen soll. Die gegnerische Mannschaft war zu dusselig zu erkennen.
Die hätten das nicht gepfiffen.
Ja, okay, gibt es. Die Mannschaft hat das nicht kapiert, die gegnerische, hat deswegen keine Mauer gebildet, sondern sich brav in Richtung unseres Tores hinter den Ball gestellt, sodass unsere beiden völlig freie Bahn hatten. Wir hatten extra indirekte Freistöße geübt, was in der Gegend noch nicht so ganz selbsterklärend ist, was ein indirekter Freistoß ist. Und tatsächlich hat es geklappt. Und der andere Mitspieler meines Sohnes hat den Ball angetickt, mein Sohn hat geschossen, das Ding ging rein.
Ey.
Blöd. Die Schlusssirene kam eine Sekunde vorher.
Oh ne.
So dass das Ding
was
also.
Was ist denn das für ein Schiri, der während des Freistoßes?
Schlusssirene, sagt, Schlusssirene, nicht Schlusspfiff.
In so einer Halle.
Die ist automatisiert.
Ach so,
alles da konnte leider keiner auch unter das
unterbinden. Da bin ich ja mal ganz
also kategorisch. Also wart ihr Punkt gegen, und vorlos.
Und dann durfte dein Sohn nach Hause laufen.
Kann so man das nicht mit Bewegungsmeldern lösen? Es wird abgefilmt, wenn sie sich nicht
lass
bewegen.
Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Es wird ja noch dramatischer. Es endete also im Spiel der beiden Gruppenletzten, die bis dahin beide kein Tor geschossen hatten, erwartungsgemäß 0-0. Und es musste ein 7-Meter-Schießen her.
Handgemenge.
Ja, auch nur, weil der gegnerische Trainer natürlich gleich wild gestikulierend auf den Platz lief und sagte, das Tor dürfe nicht zählen, weil die Schlusssirene war ja schon eine Sekunde vorher. Wo ich dann dachte, Alter, das ist hier G-Jugendspiel um letzten Platz bei irgendeinem so pisseligen Turnier. Halt doch einfach die Fresse und lass uns jetzt die anderen Spiele noch sehen und das Ding haben wir jetzt 1-0 gewonnen, fertig. Aber nein.
Das hast du ihm Stirn an Stirn auf dem Platz erzählt.
Nein, ich werde jetzt auch nicht sagen, dass es sich um den, naja, und,
war knapp.
War eng. VfL Pinneberg. Naja, und dann hat
alles klar.
Haben wir ein 7-Meter-Schießen gemacht. mein Sohn hat getroffen, alle anderen nicht und der Gegner hat 2-3 Mal getroffen. Naja, war dann halt zu erwarten gewesen.
Alle anderen nicht?
Wir sind also Letzter geworden, ja.
Aber muss man nicht aus Sicht des Vereins deines Sohnes langsam mal die Trainerfrage stellen?
Ich bin ja nur Teammanager. Also.
Er ist sozusagen, Mike ist der Oliver Bierhoff.
Das heißt, du hast die ganzen Graupen eingekauft, die jetzt nicht ins Tor getroffen haben beim 7-0.
Richtig, ja.
Mehr das, zu, weiter hat er es auch nicht gebracht, ja, im Fußballkosmos.
Ja, wird es auch wahrscheinlich.
Wie ist man denn als Spielermanager, was macht man denn da?
Du machst ja keine Vorstellung. Die Kommunikation mit den Eltern ist unfassbar wichtig.
Das Schlimmste im Elternsein sind andere Eltern, habe ich neulich gehört. Und das scheint sich in so einer G-Jugend zu manifestieren.
Und wenn du dann die entsprechenden Kinder nicht zur Kreismeisterschaft einlädst, dann ist aber Hallo Alarm. Aber du musst natürlich auch für die Hallenturniere dann das breite Kuchenbuffet kredenzen, damit du auch was für die Mannschaftskasse verdienst und so weiter und so fort. Du musst die Spiele abstimmen mit dem jeweils gegnerischen Trainer. Wir müssen zum Beispiel an einem Freitag um 16.30 Uhr in Tensfeld spielen, wo ich mich frage, alter Schwede, wie soll man da denn hinkommen? Und
ich weiß gar nicht, wo Tensfeld ist.
Nee, ich bisher auch, wusste ich gar nicht, dass das existiert. Ja. Jetzt weiß ich's und ich habe festgestellt, Freitag 16:30 geht nicht. Und dann hast du da E-Mail-Terror und der gegnerische Trainer reagiert nicht. Inzwischen hat er es dann doch gemacht und wir spielen ja Samstag um 16:30 in Tensfeld, was auch nicht viel geiler ist, aber immerhin. Ja, solche Geschichten halt.
Wo ist denn Tensfeld? Jetzt löst das doch mal auf.
Noch hinter Bad Segeberg.
Und da gibt es schon G-Jugendduelle oder was? Da kann man dann nicht einfach immer die gleichen Leute gegeneinander spielen lassen?
Beim Kuchenbuffet war ich ja schon so weit, dass ich sagte, sag mal, willst du nicht mit Maggie tauschen?
Also der
das kriegt, ist doch im Vergleich, ist das doch ein
Lauf. Ich weiß nicht, was er verdient, aber mehr als ich. Also ich würde es tun.
Also ohne jetzt wirklich dabei gewesen zu sein, kann ich sagen, also um Kuchenbuffets und sowas, muss er. Ich meine, was das ja auch, das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Kuchenbuffet, sondern du riskierst ja dann auch ein Eklat. Das ist ja quasi, ne?
Wir
das Damoklesschwert permanent über dem Kopf.
Wir hatten am Wochenende tatsächlich einen Eklat, als nämlich wir unser eigenes Hallenturnier gespielt haben und ein Zuschauer tatsächlich dem Schiedsrichter, wir haben ja da Jugendschiedsrichter, also wie heißt das, Jungschiedsrichter, von unserem Verein gestellt für das Turnier, die das dann quasi in ihrer Freizeit machen, die kriegen halt so einen niedrigen
so ähnlich wie der Typ mit dem Handelfmeter hier in Berlin-Tornier, das war ja auch so einer.
Der war auch freiwillig da, ja. Und da war tatsächlich dann einer der Väter, der den echt übelst bepöbelt hat. Und wir mussten den dann doch mal ganz stark einbremsen und ihm erzählen, dass er sich hier auf einem Turnier der G-Jugend befindet. Ich habe dann immer so ein bisschen an mich gedacht und denke, alter Schwede, ich darf eigentlich jetzt hier meine Fresse nicht aufreißen, weil ich bepöbel die Schiedsräder ja auch. Aber es ist schon noch was anderes, ob ich das einem Zweitligaschiedsräder in den Kopf schmeiße, der hier, keine Ahnung, mit wie viel Geld rausmarschiert und das ja sich mehr oder weniger ausgesucht hat. Und der mich ja auch gar nicht hört, weil ich ja hier einer von 30.000 Schreinenden bin. Oder ob ich das bei so einem G-Jugendturnier mache und da so einen Jungschiedsrichter bepöbel und dem wahrscheinlich dann da mit seine weitere Karriere verbaue, weil der irgendwann sagt, ey, von solchen bescheuerten Vollpfosten muss ich mich hier nicht anschreien lassen.
Wobei ich dir jetzt leicht in den Rücken falle, weil Viertligaschiedsrichter beschimpfst du genauso und ich jede Wette, die hören dich, zumindest theoretisch.
Ja, aber die sind erwachsen. Und ich würde dem auch jederzeit wieder die Hand schütteln und danach dem Spiel sagen, alles klar, du hast zwar keine Ahnung vom Fußball, mach gern weiter, ist gut, dass es dich gibt.
Ja, ich habe ja weder Kinder noch Jugendfußballerfahrung, aber da frage ich mich irgendwie, wenn ich so Geschichten höre, auch immer, was geht in den Leuten vor, wenn du irgendwie bei 6-7-Jährigen anfängst, den Schiri zu, so, warum?
Ja, keine Ahnung. Wollen wir noch weiter über das Spiel gegen Aue reden? Also ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich habe es nicht gesehen. Und meine Frau hat mir nach dem Spiel zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, schau dir nicht die Highlights an.
Es gab keine, aber ernsthaft, Aue war, da würde ich auch Wilko recht geben, irgendwie das schwächste Spiel seit Weihnachten für mich. Keine Tore, Aue hatte 2-3 echt gute Chancen, wo die gefühlt alleine vor Himmelmann standen und dann schön vorbeigeschossen haben, wo ich dachte, ach, sieh an, es geht nicht nur uns so, dass wir das nicht können. Von daher, lass uns ruhig über Braunschweig sprechen.
Wo du es gerade sagst, Himmelmann, gutes Stichwort vielleicht. Der spielt nun seit dem Spiel in Bochum für uns im Tor. Gibt's da Dinge, die wir loswerden wollen?
Ja, was will man sagen? Also insgesamt spricht die Statistik ja nicht gegen ihn, ne?
Im Gegenteil.
The Skyman is the limit. Wie man bei uns sagt.
The Skyman? Oder The Sky, Man?
Nee, zusammengeschrieben. Der Himmelmann halt.
Alter.
Ei, der du musst auch mal ein bisschen mitdenken, wenn ich was sage.
Gelesen hätte ich ihn verstanden.
Das kommt ja sonst nicht vor. Alter Schwede, den, das ist aber, oh, das ist eine gute Überschrift. The Skyman is the limit, cool.
Mein lieber Mann, und den, der Wilko, man hat es jetzt nicht wirklich gemerkt, aber auch nicht am Niveau der Sendung, aber war jetzt die letzten 10 Minuten draußen und hat an diesem Witz geschmürgelt.
Ja.
Kommt wieder und prügelt ihn raus.
Ich sag mal, das ist die neue Pointenwerkstatt in den Fanräumen, ist echt gut. Dass man dafür jetzt den Saal nicht mehr hat, finde ich, ist verzichtbar. Schade ein bisschen, waren immer gute Veranstaltungen, die sind jetzt dann in Konfi. Gerade bei Konzerten kann das schon mal ein bisschen eng werden. Ja, aber wir haben jetzt eine Pointenwerkstatt für den Melanton. Der Übersteiger hat sie bezahlt, es hat mehr gekostet als Ante Budimir, aber dafür treffen die Dinger auch.
Eben, das ist alles, was bei hier bei Beckmann übrig geblieben ist an Gagschreibern, als sie den eingestellt haben.
Ja, ja, die laufen da auch rum. Das ist ein bisschen wie bei The Walking Dead. Die laufen dann immer so auch gegen die Wände und so. Und dann muss man die umdrehen, damit sie dann wieder ein bisschen anders laufen.
Genau. Irgendwie im Bahnfeld alle eingesammelt bei den Fernsehmachern.
Aber ernsthaft, wenn ich mir vorstelle, Beckmann hätte Gagschreiber, die müsste man auch alle standrechtlich erschießen, oder?
Kommt ja, das, drauf an, nee, also, geht ja so. Nicht mehr. Das ist ja der Punkt.
Naja, auf jeden Fall, falls jemand seinen Gagschreiber vermisst, der kann sie in den Fanräumen abholen. Wir haben die hier alle und die Pointen zünden.
Ja, aber nicht mit dem AFM-Büro verwechseln, das finden die da nicht lustig.
Fußball. Nee, genau, auch wenn der so aussieht, der da hinterm Tresen sitzt, der gehört noch nicht zu den Toten.
Wobei, der ist tatsächlich auch ein Naturtalent. Ich bin also wirklich ein großer Fan von Tommys Moderation, kann ich an dieser Stelle sagen. Er war quasi eigentlich schon dann so die Speerspitze.
Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt
also wirklich
zuhören jetzt. Würde, ich würde langsam ausschalten.
Ja, ich auch, aber ist egal. Tommy ist auf jeden Fall über jede Kritik erhaben. Tommy ist nämlich der Namensgeber des Melanton, deswegen können wir da sowieso nichts
schlechtes sagen. Ach ja, stimmt,
Tommy ist super.
Ja, so, das Braunschweig. Es war das dritte Spiel oder vierte Spiel in Folge, wo man sagte, ja, jetzt müssen wir aber das erste davon, wo ich gesagt habe, naja, ich könnte auch mal einen Punkt kleben.
Ja.
War wie, was, wie, wo? Ja, habe ich nicht gesagt.
Nee, du nicht, Mike.
Was, wie? Braunschweig, Punkt, leben? Nee,
ich, ne? Also bleibe immer bei dir, habe ich gelernt, als erste Feedback-Regel.
Ja, ja, deswegen sage ich ja auch ich.
Nee. Okay. Nee, du nicht, Christoph, warum nicht?
Nee, Braunschweig ist mir unsympathisch.
Wir sind alle unsympathisch, deswegen kann ich trotzdem in bestimmten Spielen mit einem Punkt leben statt dreien.
Naja, nun aber rein grundsätzlich ist es ja auch wirklich so, dass in Braunschweig einigermaßen auch was drin ist, weil so richtig im Formhöheflug befinden sie sich ja nun in dieser Saison auch nicht. Zum anderen liegt dieser Verein uns ja wirklich auch statistisch echt außergewöhnlich gut.
Ihr müsst mal nicht beide gleichzeitig reden, das ist ganz unangenehm.
Dann dauert die Sendung aber doppelt so lange.
Eigentlich ist das, hatten wir nicht gesagt, wir sind jetzt schneller. Ja. Kurzweiliger.
Genau, also Christoph beendet jetzt seinen Satz und dann darf Wilko antworten.
Also erstens gewinnt man in Braunschweig wegen gewisser unangenehmer Elemente der Fanszene sowieso schon mal gern. Zweitens liegen die uns. Rein statistisch gewinnen wir ziemlich oft gegen Braunschweig mit unter 7-1. Danach steigen wir dann zwar ab, aber naja. Drittens sind die wirklich nicht gut in Form. Und deswegen habe ich gesagt, viertens, so, jetzt, wir brauchen die Punkte. Rein damit.
Wilko.
Lieber Knecht, der tut mir ein bisschen leid.
Was?
Also
ja, das kann man ja ruhig mal, aber naja.
Verstehe auch warum nicht. Also der ist so ein bisschen, naja, der ist halt so.
Ist aber auch schon so einer, der sagt eigentlich alles nette Jungs. So.
Ja.
Aber was soll er sagen, ist sein Arbeitgeber, klar.
Ja, genau. Aber bei Lieber Knecht wünsche ich mir ja jedes Mal, wenn ich den sehe, dass er aus dem Spiel mal so einen 40-Meter-Schuss ins Gesicht.
Ja, magst
also du magst ihn? Ich
kann ihn überhaupt nicht leiden.
Mir ist er so ja relativ
wurscht. Der ist ungefähr so sympathisch wie Büskens. Oder wie heißt er? Wollitz.
Wobei,
Wollitz. Was hast du denn gegen Pele Wollitz?
Osnabrück?
Ja, okay, ja gut, das stimmt. Das ist ein Argument, da habe ich jetzt
nichts dagegen. Aber seit er sich über unser Magdeburg-Spiel damals so dermaßen gefreut hat, kann ich den irgendwie nicht mehr böse finden.
Ich schon. Das ist alles so diese Kategorie, sprich dem Volk nach dem Mund, wie der, auch Neuro war. Das sind so diese.
Der war im Interview war der ganz interessant. Klar, anekdotisch, aber ist Urzeiten her irgendwie für die Viva St. Pauli damals. Und das fand ich überraschend, dass man mit dem Mann wirklich ein interessantes Gespräch führen kann.
Ich beurteile so Leute ja auch auf Basis ihres
Interviews oder was? Haben die denn wirklich Zeit zum Antworten, die Leute, mit denen du redest?
Ich dachte auch für die Stadionzeitung, du denkst dir das doch auch.
Ja, ich dachte auch, das wird ein bisschen zusammengegoogelt.
Woher diese plötzliche Schlagfertigkeit? Nein, ich habe den echt angerufen. Und wir haben ziemlich lange telefoniert.
Ich gebe ja auch offen zu, dass meine Bilder von Fußballbezugspersonen oder Personen, die da irgendwie einen Bezug zu haben, jetzt vollständig oberflächlich aufgrund medialer Präsenz entstehen. Und ich gebe denen durchaus die Chance, mich persönlich davon zu überzeugen, dass sie voll Schnafte sind.
Das ist eine Einladung eigentlich. Wir haben garantiert in der nächsten Sendung haben wir Lieberknecht sitzen. Das weiß Mike noch nicht, aber so wird
es
sein. Der hört das jetzt
und wird jetzt so
sagen, Herr Lieberknecht, bitte.
Dem muss ich ja nur im Interview hören, wenn Lieberknecht allein sein Akzent ist ja schon ein Grund, ihn nicht zu mögen.
Du bist aber jetzt kommen hier aber die ganz, ganz auch so die verschiedenen Ismen da noch so rein, so was passt dir so alles nicht?
Bei Akzentismus.
Bei Lieberknecht stelle ich mir immer vor, dass man ihm so ein Bein ausreißen kann und dann läuft er noch weiter wie so ein Weberknecht. Da habe ich immer so, der krabbelt in die Wand hoch und
also,
schupp, ist weg.
Sebastian hat gerade Thorsten Lieberknecht.
Also ich wollte eigentlich inhaltlich einsteigen und sagen, wie kann das sein, dass der Flow so verschwunden ist auf einmal bei Braunschweig? Also eigentlich haben die ja nichts großartig verändert. Ihr habt mir damals schon gesagt, nee, ich glaube, das war bei Saisonwechsel, als Braunschweig mit Ach und Krach untergegangen ist, da habe ich ganz naiv gefragt, was denn mit denen los? Und da hattet ihr alle so Klugscheißer-Antworten wie mit Mannschaftspsychologie und hier und da und so.
Hab ich das gesagt?
Trotzdem, nee, du nicht.
Nee. Die Weiche.
Mit Ahnung von Fußball, die haben das gesagt.
Wer in diesem Raum soll das dann gewesen sein?
Wolf, der jetzt bei seinem
Rudel ist. Der deswegen auch konsequenterweise jetzt eisschnell läuft.
Eisschnell läuft, echt.
Haben wir eigentlich gesagt, dass Justus nicht da ist, ne? Habt ihr aber inzwischen gemerkt. Okay, weiter. Justus kommt vielleicht nachher noch.
Ja.
Das wäre eigentlich auch cool, wenn Justus die ganze Zeit da wäre und sich vorbereitet auf den einen Satz.
Ja, macht er nicht.
He's just us.
Vor allen Dingen, der Witz ist, wir wissen, wie das jetzt ist. Die da draußen, die Millionen, die uns zuhören, könnten denken, dass wir tatsächlich hier noch einen Justus im Petto haben.
Also am Anfang haben uns ja Millionen zugehört, aber inzwischen glaube ich.
Wir könnten eigentlich Justus mal bitten, so zu sein wie der Justus von hier 3 Fragezeichen. So ein Klugscheißer Justus, den bräuchten wir hier. Der hier immer so aus der Seite ist, so ein Dicker, der aus, von der Seite aus reingrätscht und alle nervt mit seinem Streber.
Ja, ich denke auch, ein Klugscheißer wäre ein erfrischendes neues Element in dieser Sendung.
Ja, haben wir ja zum Glück, kennen wir ja keinen. Ja, schlage ich mal vor.
Für die, die uns nicht sehen können, alle schauen gerade betreten auf den Fußboden.
Sind wir denn inzwischen schon so weit, dass wir über das 0:1 reden können? Oder habt ihr das jetzt schon abgehakt?
Nee, so weit waren wir noch
nicht. Braunschweig, ne? Ja, das hatten wir ganz vergessen über Weberknecht. Mm,
ist klar.
Das war ein Spiel, das habe ich komplett an der Kicker-App verfolgt, leider. Weil meine Wochenendplanung sowas von nicht funktioniert hat. Meine Eltern waren zu Besuch und ich dachte, ich schicke die um 12.45 Uhr mit meiner Lütten zum Spazierengehen. Dann sind die um 15.45 Uhr wieder da. Und dann muss ich mit.
Um 12:45 Uhr?
Zum Frühstück?
Vorm Spiel?
Ja, schicke ich sie weg.
Da gehst und du kann mit?
Was soll ich machen? Ich hatte keine, mir gingen die Argumente aus.
Wäre nicht vielleicht ein Argument, ich will jetzt das Spiel hören?
Sehen?
Ich dachte, ist das nicht der Grund, warum man Großeltern von seinen Kindern einlädt, dass die einem das Kind abnehmen und man mal
losfuhren kann? Das war der ursprüngliche Plan. Das lief dann unglücklich und ich hatte nicht die besten Argumente und war zur rechten Zeit nicht auf Zack.
Und Kinder sind wichtiger als Fußball, denn was für ein Land leben wir ja eigentlich.
Stehst du um 13 Uhr auf dem Spielplatz und musst im Edge-Netz deine Kicker-App muss ich auf die Schaukel klettern, damit ich überhaupt ein Netz hatte.
Mit deinem alten Nokia 6130?
Nee, ich habe hier
Firmen-Handy.
Das 1:0. Um mal Mikes Rolle so ein bisschen zu übernehmen, der guckt
gerade. Ich hab resigniert. Ja, ich bin Mike. Raus für heute.
Ich kann mich nicht mehr an das Tor erinnern. Doch, klar, Gonta.
Oh, doch.
Ecke, Daube.
Jo. Und rein damit.
Und Gonta irgendwie so schlängelt sich da so durch den 16-Meter-Raum.
Aber richtig, also mit Wumms.
Ja, aber vorher auch sehr schön durchgesetzt, beziehungsweise vor allen weggelaufen, die ihm so hinterher hätten laufen können und stand dann halt exakt richtig, bumm, war das Ding drin.
Das war
und der Torwart war ja sogar noch
dran. Das war quasi fast sozusagen Kopfball, weil das eben so entschlossen war. Ich weiß, Fabian Boll ist nicht der Kopfballvirtuose, dafür nicht bekannt, aber entschlossen als Virtuose. Nee. Und als solcher hat Sören Gonter diesen Kopfball ins Netz gejagt, dass es da nun wirklich keinen Widerspruch mehr geben konnte.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der Torwart war auch noch dran und der Ball ging trotzdem rein, was ja bei einem Kopfball auch ein Zeichen für...
Der Ball, der Torwart, die ganze Misere, alles rein.
Er hat die Werbebande dahinter.
Sören Gonter rast von dem verdammten Eigentor im vorigen Spiel und alles. So viel passt in dein Netz.
Wer weiß denn, wie der Torwart heißt, ne?
Clown.
Heinz. Rafał Gikiewicz. Ich würde ja sagen, den muss er haben.
Ja, du als alter Werder Bremen-Torwart bist natürlich... Ja,
der hat aber nun wirklich, also der war aber schwungvoll.
Eben noch so gejubelt und indirekte Freistöße nicht, aber...
Bestätigt ja nur meine These von den anderen dumm.
Aber Braunschweig ist... Nein, die haben zu viele Punkte.
Ja,
egal. Aber zweite These.
Aber ich fand den Kopfball tatsächlich sehr gut gespielt und eine Situation, also dass frappierend an diesem Tor ist, dass wir dieses Tor, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren ungefähr 30-40 Mal gekriegt haben, gefühlt, oder?
Ja.
Nur irgendwie so ein Standard, von der Seite reingelöffelt, zack, die Wups. Schön.
Ja, stimmt.
Betretene Schweine.
Eigentlich schockierend, ey, dass das echt 30-40 Mal...
Es ist so, als hätten sie sich beim Torekriegen zugeguckt und gesagt... könnte funktionieren.
Geile Idee. Machen wir auch mal.
Um jetzt nochmal eben auf ähnlichem sportlichen Niveau zu reden, wie bei St. Pauli gegen Braunschweig. Ich habe ja gestern oder heute die Highlights gesehen von Real Madrid gegen Schalke.
Erkennt man da einen Unterschied?
Nee.
Bis auf die Farben?
Die Farben waren anders.
Und der Rasen war heile.
Ja, und es waren
ein paar mehr Leute im Stadion. Die irgendwie
Wurst. Auf jeden Fall hat Ronaldo ja auch ein Tor per Kopf nach Ecke gemacht. Da stand keiner am langen Pfosten. Hier war es jetzt bei Braunschweig so, dass keiner am kurzen Pfosten stand. Der Ball kam auch nicht auf den kurzen Pfosten geköpft, aber hätte da einer gestanden, hätte er den nicht noch von der Linie kratzen können, nachdem der Herr Gikiewicz den da hingelenkt hat.
Ich glaube, dass sich Real Madrid grundsätzlich die Verteidigungsvideos von Braunschweig anguckt.
Um Rückschlüsse auf andere deutsche Mannschaften zu treffen.
Ja, das ist gut möglich. Um nochmal zu eruieren, ist das eigentlich richtig, was wir tun?
Also so macht wie wir Braunschweig uns alle guten das auch so? Fußball-Podcasts des Landes anhören, um festzustellen, wie machen wir das Gegenteil?
Ja. Jetzt sei doch nicht immer so negativ. Es ist.
Ihr seid mir geradezu intellektuell, oder wie das heißt.
Also, das heißt, die spielen anders. Oder genauso.
Also anders, weil sie haben und verteidigt hat er ja Schalke. Also Schalke hat sich die Verteidigungsvideos von Braunschweig angeguckt und ein schlechtes Beispiel daran genommen, hat aber gesagt, bei denen klappt's nicht, wenn keiner am kurzen Pfosten steht. Also stellen wir einen an kurzen Pfosten, haben aber dafür keinen am langen Pfosten stehen und dann war das Ding auch drin. Also wie man es macht, ist falsch. Ich habe ja früher immer dafür gesorgt, dass am kurzen und am langen Pfosten jemand um mich rum stand.
Ich hätte auch.
Ja, das ist aber dann, wenn du natürlich den Ball kriegst und nach vorne spielen willst, ist natürlich Asche, wenn die dann nochmal 10 Meter weiter hinten stehen.
Und vor allen Dingen auf meinen Fußballplätzen waren alle Pfosten gleich.
Da, wo du stehst, sind sowieso immer Pfosten. Das ist ja klar.
Okay, ich sehe schon, da wird hier nicht mehr besser. 2-0, Lasse Subich.
Ja,
das ist wo ich ja heute wieder gelernt habe. Wieder mit amputiertem Bein, rausgerissenem Ohr, ausgeschlagenem Zahn, Gehirnerschütterung und beide Füße verbrannt.
Hatte er die Gehirnerschütterung eigentlich vorher schon oder sich dabei geholt?
Die hat er sich in der ersten Halbzeit geholt.
Okay. Beide Füße verbrannt?
Nein, der hatte nur eine Gehirnerschütterung. Aber Subic hat ja immer alles gefühlt und spielt trotzdem immer weiter, was ja echt großartig ist.
Maschine, eine reine Maschine.
Ja. Im Übrigen ein schönes Beispiel, warum diese ganze elende Diskussion über Leihspieler setzen sich ja nicht ein, weil es ist ja nicht ihr eigentlicher Arbeitgeber, irgendwie Blödsinn ist.
Also, ist halt immer Einzelfallentscheidung.
Ja, aber so zeige ich ja gerade das Gegenteil.
Genau. Ja, also was mir da aufgefallen ist, und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zum Fürth-Spiel, er hat die Abwehrkette, die da am 16er stand, wunderbarst durchlaufen, überlaufen, wie auch immer, und genau im richtigen Moment gestartet, sodass er dann deutlich hinter der Kette loslief, aber dann, als der Ball ankam, vor der Kette war und den Ball wunderbar reinköpfen konnte. Also, Wilko, du hast es nicht gesehen und auf der Kicker-App ist, glaube ich, die Grafik nicht so gut. Deswegen guck dir das nochmal an. Der Laufweg von Lasse Sobich kann ich dir nur empfehlen.
Da Wahnsinn. Gehe ich, glaube ich, nochmal, um nochmal in anderen sehr geschätzten Twitter-Account zu supporten von der Spielverlagerung. Die werden da doch sicher was haben.
Ja, die schreiben ja nicht immer über jedes Zweitligaspiel.
Ja, aber hier haben ja, sie so ein Champions League Tennis geschrieben, da können sie auch mal echt? Über hier Braunschweig
gegen Schalke. Wenn Schalke Braunschweig Videos guckt, dann kann Spielverlagerung auch mal ein bisschen.
Na gut.
Und die werden dann hoffentlich schreiben, dass Dennis Daube und Jan-Philipp Kaller ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Meiner Ansicht nach werden auch immer die Spiele, wo die beiden dabei sind und guter Form sind, grundsätzlich was. War nämlich der Fall. Daube hat vorbereitet.
Kaller ich habe mich auch Jahre gefragt, so was das mit dem Kaller soll. Ich habe ganz schwer Zugang zu dem gefunden. Echt.
Das schockiert mich jetzt noch mehr als eigentlich die diversen anderen Sachen, die mich jetzt schon schockiert haben heute Abend. Wie komm, kann man gegen Kaller gewesen sein?
Warte. Wir holen jetzt Sebastian noch ins Boot. Der kann jetzt gleich den zweiten Spieler noch dissen.
Ich habe ja so ein Problem mit Daube.
Siehst du? So. Welches Problem kannst du mit einem Spieler haben, der mal eben zwei Tore vorbereitet hat?
Ganz kurz einen Moment. Wir werden jetzt diese Sendung für 10 Minuten unterbrechen. Christoph und ich klären das mit den beiden anderen und dann machen wir zwei die. Nein, wir machen weiter. Aber das ist tatsächlich.
Das ist zu leicht.
Also ich finde das auch unfassbar, dass man gegen Kaller und gegen Daube was haben kann. Das kommt mir überhaupt nicht in den Kopf. Verstehe ich beides überhaupt nicht. Team Christoph, rechtfertigt euch. Jetzt.
Willst du zuerst oder soll ich?
Also, Daube heißt erstmal mit Vornamen Dennis. So, da geht das Problem schon los. Nein, Quatsch. Gegen Daube hatte ich auch nie was, außer dass das der...
Der Herr Rottmann steht gerade vor der Tür, der möchte dir dazu was sagen.
ganz großes Dennis, dieses Abend.
Ein schlechter Wortwitz seid ihr auch gegönnt.
Einer?
Padawan.
Den also hast du aber gleich verstanden.
Den Daube finde die beide zum Beispiel körperlich so ein bisschen schwach. Aber das kommt nur, weil ich
ein bisschen dick bin. Oh Mann, wenn ihr ein Bild dazu hättet. Mach weiter, ich finde das super.
Bei Kaller bin ich gefühlt immer, also bei Kaller ist so eine 50-50 Chance. Was ich aber erstaunlicherweise Schadkowski zugestehe. Also
der ja körperlich jetzt auch nicht gerade.
Nee, das ist halt auch so ein Windei so, aber ich finde den irgendwie entschlossener oder ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber also bei Kalle habe ich immer das Gefühl, wie früher bei Bruns. Alter, da geht nur die Bruns Hälfte der Aktion geht irgendwie gut.
Ja, man weiß so. Dann schon mal, woher der Wind weht, ja. Ne? Aber schon früher immer schön, ne? Bruns mal wieder 800 Pässe in einem Spiel geschlagen, davon 3 daneben, Wilko Steinheider. Ähnliche Situation bei Jan-Philipp Kaller, der natürlich auch gerne mal engagiert dabei ist. Da wird dann auch schon mal wieder aus der Dithmarscher Ecke ein wenig.
Ja, es ist schade, dass es keine Flaschen mehr gibt im Stadion.
Hier, ja, das insofern.
Der ist so billig, den mache ich jetzt nicht, ne?
Ja, nee.
Bitte
nee.
Nicht.
Nee, das zeichnet dann auch wirklich den großen Humoristen aus, dass man eben manchmal auch einfach denkt, jetzt gleich fällt der Hammer und nein, der Hammer schwebt.
Wahnsinn. Also nochmal, ich finde, Jan-Philipp Kaller hat ein super Spiel gemacht. Ich möchte an der Stelle kurz einwerfen, ich habe eine halbe Stunde nach Anpfiff seiner Mutter höchstpersönlich zu der Leistung ihres Sohnes gratuliert. Sie konnte das Spiel nämlich leider nicht sehen.
Nach
weil sie
Anpfiff
ja
oder nach Abpfiff?
Nach Abpfiff.
Also.
Habe ich nach Anpfiff gesagt?
Du gehst mit Karas
war auch schon gut.
Ja, da ist doch überhaupt gar keine Objektivität mehr gegeben, wenn du mit ihr zusammen entscheidest.
Ich glaube, Eva Kaller kann ihren Sohn besser beurteilen als...
Wir haben uns ja beim U23-Derby getroffen. Sie konnte das Spiel nicht sehen, war aber dann natürlich schwer begeistert, als sie sagte, dass ihr Sohn sehr hervorragend gespielt hat und sagte auch, ja, zuletzt durfte er sich anderes öfter anhören.
Ja, aber Kaller gehört ja nun wirklich auch zu den Spielern, die so ein bisschen Home-Malus haben, was ja eigentlich absurd ist.
Genau.
Aber dadurch, dass er schon immer da war, wird er für so selbstverständlich gehalten, dass bei identischer Leistung Kaller einfach negativer beurteilt wird und das teilweise in einer Art und Weise, die ich auch nicht okay fand, zeitweilig. Ich verfolge es im Augenblick nicht ganz so, irgendwie die Forumshupen dieser Welt, was die denn nun gerade so über Kaller sagen. Ich glaube, es ist auch etwas besser geworden, weil sie auch so ein bisschen merken, dass so die alten Identitätshaudegen so schwinden und man sich immerhin noch identifizieren kann. Aber insgesamt ist Kaller über seine gesamte Karriere meiner Ansicht nach relativ unfair beurteilt worden.
Ich möchte nur kurz einwerfen, dass bevor das jetzt so wirkt, Kaller finde ich super. Also
ja, wir grüßen an der Stelle auch unbedingt Mike Lindmeier. der von Color auch gar keine Meinung hat. Und ich schätze Mike ansonsten sehr. An der Stelle kann ich aber auch überhaupt nicht verstehen, dass man sich gerade auf eine einzelne Person so einschießt.
Zum halben also Studio auch so persönlich. Beim Spiegel gelandet ist, ne? Der Klintmeier, der hat
ja. Der war früher beim Übersteiger, das ist ein total dufter Typ.
Ja.
Nein, wirklich. Also schöne Grüße an Mike, aber die Geschichte mit Color verstehe ich dich überhaupt nicht, dass du das vor allem auch teilweise sehr persönlich machst. Ich find, aber das, was du sagst mit dem Home-Malus, trifft natürlich auf Daube genauso zu.
Genau, der ja zwischendurch tatsächlich auch mal ein bisschen von der Bühne verschwunden war, sich aber wieder in die Mannschaft gespielt hat und meiner Ansicht nach absolut nicht zu Unrecht. Also in dieser Saison, die ja nun, weiß Gott, insgesamt keine besonders erfreuliche ist, gehört Daube zu denjenigen, die öfter mal Spiele über dem Level gezeigt, also über dem Level der anderen gezeigt haben, würde ich sagen.
Mir persönlich fehlt da oft Präsenz. Ich bin im Moment durch die normative Kraft des Faktischen, um mal Wilko zu zitieren.
Ich habe auch kluge Zitate.
Ja, ja, ohne Frage. so ein bisschen in der Position, dass ich sagen muss, naja, 2 Scorerpunkte gegen Braunschweig kann nicht alles schlecht sein. Nehme ich hin. Aber ich mag seine Art zu spielen irgendwie nicht. Ich finde zu viele Pässe zu unpräzise. Er bewegt sich für meinen Geschmack oft in die falschen Räume, aber naja, man kann da ja auch einen gewissen Dissens leben. Insgesamt 2 Scorer-Punkte bin ich mit zufrieden. So.
Lieber Wilko, ich hätte gerne einen Spezi. Danke.
Aber tatsächlich könntest du philosophisch mal überlegen, warum wird bei manchen Spielern aus dem Home-Faktor ein Malus und bei anderen ein Bonus?
Ja, ich glaube, das hat auch dann mit der Akzeptanz in der Mannschaft beziehungsweise das durch den Trainer zu tun. Und du hast natürlich bei Leuten wie Boll, die ständig Stammspieler sind, ein anderes Standing als bei Leuten wie Schnecke zum Beispiel, der ja immer so von Position zu Position den Ausputzer spielt und immer da eingesetzt wird, wo gerade keiner da ist. Und bei Dennis Daube, der einfach ja auch oftmals verletzt war und über längere Zeit dann nicht dabei war und manchmal auch immer so die Position 11, 12, 13 im Kader hatte, was natürlich eine andere Geschichte ist als bei Fabian Boll zum Beispiel.
Und bei Color glaube ich halt auch, der hatte ja auch immer mal wieder Verletzungspech zwischendurch, ne? Und war jetzt diese Saison, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das Forum weniger negativ ist, als du es wahrnimmst oder wie du es wahrnimmst, Christoph, oder ob es einfach daran liegt, dass er diese Saison einfach noch unfassbar wenig gespielt hat und deswegen noch nicht so richtig.
Ich glaube, das war bei Color-Zeit, weil ich auch so, wenn der gar nicht in Hamburg gewesen wäre, hätte es trotzdem irgendwie negative Forumseinträge gegeben. Hm. War wirklich nicht besonders freundlich zwischendurch.
Ja. Ein Thema, was wir sonst bei fast jedem Spiel besprechen, heute noch gar nicht hatten, Stimmung?
Nee, also Stimmung hat hier heute auch nicht stattgefunden.
Stimmung in Braunschweig. Unser Gästeblock, glaube ich, war durchgehend zu hören, hat durchgehend Alarm gemacht, war natürlich dann irgendwann aufgrund des Ergebnisses natürlich auch nicht sonderlich schwer, aber vom Braunschweiger Publikum war ich total enttäuscht. Also ja, Christoph, ich mag die auch nicht, aber dafür, dass deren Support von den Medien auch immer so dermaßen gehypt wird, da war ja nix. Da kam dann irgendwann, wir wollen euch kämpfen sehen. Und was ich tatsächlich schon wieder ganz lustig fand, ich meine, das gehört zu haben, gegen Pauli dürft ihr nicht verlieren. Ui, das fand ich ganz cool. Da habe ich sogar über das nicht beinhaltete Sankt hinweggesehen und habe gedacht, richtig, tut ihr trotzdem. Ja, habe ich mich gefreut.
Der kommt natürlich dann gerade bei 0-2 in der 90. Minute echt gut.
Ja, es stand noch 0-1, aber trotzdem fand ich einfach den Gesang so, bescheuert, dass er schon wieder nicht so schlecht war.
Ha, aber Scheiß St. Pauli war ja dann auch
aufgenommen. Ja, gut, das ist ja.
Ja, wobei das ja 2 Wochen vorher in München nochmal deutlich präsenter war, das fand ich sehr lustig.
Ja, ich finde auch einfach, man muss auch mal Qualitäten dann, wenn jemand ein gutes Scheiß St. Pauli bringt, dann finde ich, dann ist das so ein bisschen wie, man macht es sich gemütlich, ne? Man macht mal ein bisschen den Ofen an und so, und jetzt ist, jetzt sind wir zu Hause. Also es war das Home Away from Home für den St. Pauli-Fan, ist erst dann vollständig, wenn man ein anständiges Scheiß St. Pauli auf die Ohren kriegt.
Haben wir noch was zu diesem Spiel, zu den Spielen generell?
Weiter so. Ja, wie geht's jetzt weiter, ne?
Das genau, da haben wir die Frage vom Twitter-User Arthur Abendbrot, der gefragt hat, was muss getan werden, damit Braunschweig keine Eintagsfliege bleibt?
Ich denke, gewinnen.
Guter Plan,
ich glaube auch.
Kompromisslos gewinnen.
Da sind wir uns einig.
Also, permanent historisch.
Eigentlich.
Wenn mir interessiert die Antwort
mich Braunschweig auch gar nicht so, weil die sollen machen, was sie wollen.
Ich finde Braunschweig total wahnsinnig faszinierend.
Ich war da zweimal.
Du warst mal in Braunschweig?
Zweimal sogar.
Also jetzt außerhalb von Fußball gelegen?
Ja, auf Anti-Nazi-Demos. Früher in meiner autonomen Vergangenheit. Da war.
Also auch so ein bisschen so wie irgendwie zu Balsen fahren und Kegel.
Nee, Braunschweig ist schon rustikal. Also da muss man sich mal nichts vormachen. Bei Anti-Nazi-Demos, da hat man das ja auch mit so. Also die gewerkschaftliche Organisierung in Braunschweig ist wegen der VW-Nähe schon relativ heftig und da muss ich schon auch als Hamburger sagen, Respekt.
Ach so, also das heißt, wir sind da gut besucht, auch von Braunschweigern.
Ja, und vor allen Dingen auch in der Wahl ihrer Mittel, die ich nicht bewerten möchte, aber auch rustikal.
Jetzt wie?
Ja, so der gemeine, es gibt zum Beispiel eine Gewerkschaft in Braunschweig, die nicht im DGB organisiert ist und so. Und das sind also Metallfacharbeiter, die relativ humorlos sind, was Nazis angeht. Da habe ich schon, muss man sagen, ich habe Braunschweig nicht so negativ in Erinnerung wie du. Also Fußball ist dann nicht alles. Das
wird tatsächlich mal eine Facette an Braunschweig, die man so nicht so oft hört.
Ja, als Gewerkschaftspodcast können wir uns dann also auch bewerben.
Ist hier also quasi die Abschweifung nachträglich nochmal genehmigt.
Ja, klar. Ich komme nochmal zurück. Wir haben einen Twitter-User namens Arthur Abendbrot, der gefragt hat, was muss getan werden, damit Braunschweig kein Eintagsflug bleibt?
Ich finde, die Defensivstärke der letzten Spiele konservieren und das mit dem Toreschießen weitermachen gegen Braunschweig. Wenn die Chancenauswertung so gewesen wäre wie gegen Braunschweig in dem Fürth-Spiel, hätten wir da 10-1 gewonnen.
Die Torgefährlichkeit der Defensive durch einige pfeilschnelle Konter ergänzen und somit allmählich vom 2-0 in den 3-0 Bereich vorstoßen.
Ich habe mich ja am Wochenende hinsetzen müssen und die Mittelseite des Übersteigers schreiben müssen. Und dabei habe ich das schöne Zitat aus dem Football angewendet, nämlich Defense oder Offense wins games and Defense wins championships. Und das ist tatsächlich für mich der Unterschied zur Hinrunde, wo wir nämlich unfassbar viele Tore, nämlich mehr als 2 im Schnitt pro Spiel kassiert haben, insgesamt 36. Und momentan haben wir in 7 Spielen nur 6 Stück kassiert in der Rückrunde. Das heißt, wir stehen einfach defensiv sehr, sehr viel besser, auch wenn die Punkteausbeute noch nicht ganz so glorreich ist, wie wir sie uns gerne vorstellen würden. Nichtsdestotrotz ist es in der Rückrunde, man vergisst dann ja auch, dass das Spiel gegen Aue ja auch schon dazu gehörte, trotzdem so, dass wir in der Rückrundentabelle 9. sind und da auch schon einige Punkte uns zusammen gesammelt haben. Und ich denke, dass dieses Defensivstehen, was tatsächlich jetzt auch, und damit kommen wir dann zu dem Punkt zurück, auch Ewald Lienen geschuldet sein dürfte, der Faktor ist, der uns hoffentlich in den nächsten Spielen dann auch die dringend benötigten Punkte weiterhin zugestehen wird.
Zumal unser Torverhältnis ja nach wie vor das schlechteste der Liga ist. Das heißt, das ist einfach auch sau wichtig, dass wir da rankommen. Wir haben minus 17, Aue hat minus 14, Aalen hat minus 13. Naja, ist ja vollkommen klar, was das bedeutet, wenn es dann darum geht, wer da mit punktgleichen Voraussetzungen vielleicht auf dem Relegationsplatz steht und wer einen dahinter.
Und ich sage es nochmal.
Wir bleiben ohne Relegation drin.
Es gibt 3 schlechtere die Saison.
Also das, ja,
ich würde, aber also, ne, ich will Mike da zustimmen. Kein Tor kriegen ist ein halbes geschossen. Bei den Mitbewerbern, die wir haben. Ich war, also von Erzgebirge Aue bin ich sowas von schockiert gewesen, wie man so schlecht sein kann. Wenn man dann noch Braunschweig zufällig so ein bisschen überrennt und so, das wird schon. Also keins kriegen
ist kürzlich in der FAZ irgendwie als beste Mannschaft des Ostens irgendwie auch gelobt. Ja, was ich deswegen erstaunlich fand, weil Leipzig meiner Ansicht nach nach wie vor nicht in Niedersachsen liegt oder so.
Naja, die haben da ja auch sonst nichts.
Aber ja, wobei rein wirtschaftlich ist das ja wirklich doch schon recht achtbar, wie die sich da irgendwie über Jahre hinweg halten.
Aber die haben einen 7-stelligen Betrag, haben die 2 Zwillingsbrüder da reingeballert. Also die sind sozusagen das Hoffenheim des Ostens. Ja, das sind 2 so
Ich glaube,
Haifisch-Kapitalisten, die das ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Arnold. Aber der Etat in Aue, also Hoffenheim hat ja jetzt nicht den niedrigsten Etat der Liga.
Ja, aber es geht doch nicht, du musst...
Also was immer die da reinbuttern, da kommt ja sonst ja nicht so gut was
zu. An der Größe der Summen kritisieren, sondern an prinzipiellen Prozessen.
Es geht eben mehr so um das Brutto-Hoppo.
Das muss ich auch schreiben. Man darf
den wir haben jetzt viel
Kapitalismus...
Den Podcast, den man erst nachlesen muss, bis man ihn
das wird das auch so ein kann. Satz, den Alex nicht Feuerherd gut finden würde.
Warum gibt es uns eigentlich nicht auch als Ausdruck? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Zeitungen und so weiter, so die Zeit und so weiter, die gibt es oft auch als Audio-Ding, das kannst du dir dann irgendwie mitnehmen.
Sehr gut,
uns dagegen gibt es nicht als Ausdruck.
Aber den Transkriptor kann auch keiner bezahlen, der das abtippen
soll. Das wären dicke Ausgaben, ja, das ist richtig. Man würde viele Gelder dafür.
Du bist ja schon
es dick. Gibt heutzutage auch elektronische Bücher. Zum Glück gibt es keine Kamera hier im Raum, denn Herr Steinhagen hatte doch eben schon mal dieses ganz dünne Eis betreten, als es um Lukismus und dergleichen ging. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Irgendwelche Frisuren, was weiß ich was. Also, wenn ihr, liebe Hörer, sehen könntet, was ich sehe, oh mein Gott, ihr würdet euch wünschen, keine Netzhäute zu haben.
So, ach so, vorlesen,
Aue. Genau. Engelhardt heißt der, oder? Ich komme nicht.
Der Mäzen oder ja, der?
Die Brüder? Nee, wie heißen die denn? Kronberg?
Ach. Auf jeden Fall Zwillinge, was er tatsächlich merkwürdig. Was machen die eigentlich? Jetzt mal rein.
Ja, vor allen Dingen ganz lustig. Das sind eineiige Zwillinge und von 2003 bis 2009 war einer Präsident und von 2011 bis jetzt der andere.
Ja, das ist echt crazy shit. Und man weiß dann ja letzten Endes dann auch nicht genau,
wer redet denn da jetzt?
Ja, ja. Aber auch praktisch. Also wirklich muss man sagen,
Leonhard.
So hält man sich am Geschäft.
Ja. Leonhard.
Auch übrigens für US-Präsidenten und sowas, wo man leicht mal erschossen wird, ist das ja grundsätzlich auch Modell. Ja. Das ist aber jetzt keine Aufforderung zu Gewalt gegen Fußballpräsidenten.
Aber gegen Präsidenten in den USA?
Nein, auch dort.
Ach so. Okay. Ja. Nur, dass wir das klar.
Ich bin generell schon gegen Gewalt, muss ich sagen. Vielleicht gegen meine Mitpodcaster nicht, aber sonst schon.
Okay.
Jedenfalls nicht,
also, wenn noch Sie was gegen Kalle sagen.
warte, kurz alle ruhig. Wilko, bitte.
In mir gärt diese verrückte Idee.
Kann man da nachträglich Hall drauflegen, bitte?
Dass ich beim Millanton gerne Artikel aus den alten Übersteigern vorlesen würde. Und zwar von Nummer 1 beginnt, nächste Folge, bis zur Nummer 119, die wir jetzt rausbringen, um mal zu signalisieren, was für Entwicklungen die Fanszene auch gemacht hat. Also immer so symptomatische Artikel aus dem Übersteiger, wie war das damals, Anfang der 90er bis jetzt. Und würde mich da über Hörerfeedback freuen, ob das eine geile Idee ist oder eine total beknackte Idee.
Also, alle beiden, die ihr jetzt noch zuhört, jo, sagt
Hashtag
uns
unbedingt. Beknackte Idee oder Hashtag geile Idee.
Was ihr davon haltet.
Ja.
Im Übrigen, gut. Ich hätte gern ein Übersteiger-Audio-Format. Wollten wir
nicht diese Idee mit den Codewörtern wieder mal aufleben lassen? Dass also wer irgendwie jemand das Codewort, was wir gleich nennen, irgendwie sagt, beweist das, dass er den Podcast entweder technisch adäquat vorgespult oder aber tatsächlich bis zum Ende gehört hat?
Das klingt für mich immer so ein bisschen wie so ein Safe Word, aber...
Ich hab's VfL Pinneberg. So.
Gekauft.
Okay. Also, um auf die Frage von Arthur Abendbrot zurückzukommen, ich würde sagen, die Defensive muss weiterhin so gut stehen. Ja. Wir müssen halt vorne ab und zu einen reinmachen. Wir dürfen
einfach kein Tor kriegen, weil es drei andere Dumme gibt.
Fertig. Und John Verhoek und Ante Budimir fangen jetzt einfach an zu knipsen.
Was hast du eigentlich neuestens gegen Lenny T und Chris Nöte?
Chris Nöte wird zu teuer, weil ja mein Sohn jedes Mal einen Euro kriegt.
Ja. Andere haben Sorgen.
Der hat sich tatsächlich über das Tor bei 60 auch sehr gefreut, ja. Gut, okay. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt einfach am Samstag gewinnen. Ist wichtig.
Das ist leider
gegen
tatsächlich
Frankfurt. Wir haben inzwischen über 200 Minuten kein Gegentor mehr gefangen. Das ist auch eine gute Statistik, die da mit reinspielt.
Gegen wen spielen denn die anderen Vögel alle?
Gegen weitere andere Vögel. Und wenn man das nämlich macht, dann fährt man nach Union, zu Union. Da kann man an der alten Försterei dann mal ganz gepflegt 0-0 spielen und wird dann im Montagabendspiel gegen Düsseldorf die nächsten 3 Punkte einfahren. Dann kann man es sich auch erlauben, gegen Karlsruhe zu verlieren. Gewinnt dann zu Hause gegen Nürnberg, in Heidenheim, gegen Leipzig, verliert auf dem Betzenberg, gewinnt gegen Bochum und kann dann entspannt nach Darmstadt fahren und sich den achten Tabellenplatz sichern. Wir sind in den Top 25. Ich finde, das ist alles einfach schon...
Das ist ein reiner Selbstgänger.
Ja. Läuft. Gut, dann haben wir das auch geklärt.
Sprechen wir über Kiel.
Sprechen wir
über Kiel. Ach so, ich dachte, wir sprechen die ganze Zeit über Kiel. Ach, sehr,
wir haben natürlich die Frage, wenn es denn wieder erwarten, doch irgendwie passieren sollte, dass sich mein persönliches Saisonziel, das Erreichen der Relegation, noch bewahrheitet, wenn ich es auch anders geplant hatte.
Warum?
Gegen wen wir denn dann gerne spielen wollen würden? Ich bin ja da A, emotionslos, weil ich denke, ist mir egal, Hauptsache Relegation. B, wenn ich denn einen Wunschgegner, ich mach's mal anders, ich werde von den Vereinen, die da momentan sind, das ist auf Platz 2 Kiel, dann Stuttgarter Kickers, Preußen Münster, Cottbus, Duisburg, Erfurt, die sind tatsächlich alle nur 3 Punkte auseinander von den Plätzen 2 bis 7. Da würde ich liebend gerne Kiel haben und Stuttgarter Kickers ausschließen.
Ich will genau gerade die Stuttgarter Kickers. Und zwar von wegen Rache Teufel, Beelzebub und so weiter, 91. Da müssen wir raus, da müssen wir durch. Und man weiß dann auch, wenn man dann die Klasse gehalten hat, hat man nicht nur die zweite, sondern gleichzeitig auch die erste Bundesliga gehalten.
So sieht's aus, Mike.
Aber weißt du,
die Chance muss man einfach
mitnehmen. Würdest du denn auf dem Donnerstagabend dahin fahren?
Ja, ja. Da würde ich sogar Haus und Hof verkaufen, glaube ich.
Wobei man ja auch mal sagen muss, solange es nicht in Gelsenkirchen stattfindet, würde es ja auch gar nicht so schlimm werden sein können. So.
Also ich hätte viel mehr Bock, mit 5000 Leuten vor diesem scheiß Kieler Auswärtsblock zu stehen.
Damals 1,5. Ey,
oh. Ja, komm, 1, ja, das ist doch auch ein Trauma, was du gewinnen 4. musst. Oh, mit der Leggings.
Ja, Wilko also. Und seine... Oh, das ist ja ein ganzes Forum, denn... Oh, nee. Nee. Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es im Forum gelesen. Jeder hat es im Forum gelesen. Es war damals das größte... Also im Vergleich zur Pokalserie klar das wichtigere Thema dieser Zeit.
Jetzt erklär kurz, um was es geht. Damit die
drei Hörer... Wie soll man das Hörer jetzt erklären, ohne dass noch jemand abschaltet?
Ist egal.
Also es ging darum, dass damals tatsächlich... die Auswärtsfahrt nach Kiel in der Tat viele St. Pauli-Fans in diesen lauschigen Ort geführt hat. Es gab einen Sonderzug und so weiter und so fort. Und hinterher wurde das als Beispiel gesehen für besonders schlimme Alkoholexzesse von relativ vielen Leuten, die halt nun wirklich gar nichts mehr vom Spiel mitbekommen haben. Und wie problematisch das Ganze dann gewesen sei, wurde am Beispiel einer älteren, sehr betrunkenen Dame illustriert, die offenbar ihren Dameninhalt nicht mehr ganz bei sich behalten konnte, was insbesondere deswegen optisch nachteilig war, weil sie eine helle Leggings trug.
So, dann im Übrigen, darauf kurz nochmal einhaken, du hast gerade erzählt, dass diese Information quasi aus dem Forum kam, du hast also gerade quasi das Forum als Primärquelle genutzt.
Das ist quasi die Recherchemethode damals der Hamburger Morgenpost. Ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, aber das Ding ist mir danach von so vielen verschiedenen Leuten irgendwie als Beispiel für die typische irgendwie Auswärtsexzess-Diskussion irgendwie dann da nochmal wieder wie
immer, die haben's halt alle
über den Radio gelaufen.
Wir kriegen
da haben wir doch den Experten, Justus. Wir sprechen gerade über die Leggings.
Ja, warte, lass Justus wirklich mal erstmal Platz nehmen und ein Getränk holen und dann kann er uns gleich erzählen, wie das damals mit der Leggings Justus in Kiel war.
So können wir die Folge jetzt nennen. Abend.
Und bis Justus sich gesetzt und sein Headset aufgesetzt hat.
Woher wusstest du, dass wir noch da sind?
überbrücken wir mit einer weiteren Frage, nämlich vom User.
Gibt dem Mann noch mal jemand was zu trinken?
Chrome Riders, der ist doch hier zu Hause, der wird doch zum Kühlschrank finden.
Naja, Wilko könnt ja mal.
Aber User Chrome Riders, Stammhörer seit der ersten Ausgabe, der sagt natürlich, bei der ersten Ausgabe des Jahres muss es natürlich Thema sein, die Modetrends für Frühling und Sommer zu besprechen. Er sagt, das steht sicherlich eh auf dem Zettel und als hätte er es vorher gewusst, hat Wilko sich dafür auch explizit vorbereitet, indem er nochmal die letzten 28 Videofolgen von BBD, wie heißt die? BBD? Jetzt ist der am Kühlschrank und ist nicht am Herz, der gibt's doch nicht.
Erzähl, der macht Wilko heute alles. Das ist wirklich Hansdampf in allen Gassen. Am Kühlschrank, in den Modeblocks und am Mikrofon.
Ja, und am Trinken offensichtlich, wie ich das da vorhin
gesehen. Ja, man muss, allmählich hört man es schon auch am Klirren. Das heißt, man muss es dem Hörer kaum noch mitteilen, dass die Batterie an Flaschen
kleines Kind zu Hause,
was man rausgeben in Kiel so. In einer bestimmten Wohnung neben dem Kleiderschrank mit der Leggings gestanden.
So, nun lass Wilko mal den Mode-Podcast machen.
Erstmal hätte ich gerne mein Feuerzeug wieder.
Ach so, das mit der Werbung für euren...
Also, erstmal heißt die Dame Bibiana.
Wie?
Und ihr Kanal heißt Bibis Beauty Palace, den ich immer gucke.
Und das ist nicht die Schiedsrichterin,
musst du jetzt nicht mal sagen, weil du denkst das. Das ist die große Schwester fast aller Teenager in Deutschland. Also die gefühlte große Schwester.
Und du guckst das jetzt schon, weil deine Tochter das in 15
Jahren auch guckt? Ich gucke das aus beruflichen Gründen. Ich habe das hier schon 800 Mal erklärt. So, Modetrends 2015. Zum einen werden Haaransätze werden ein ganz großes Ding. Habe ich da gelernt. Also rausgewachsene Haarfärbung. Man kann da jetzt nicht mehr aufspringen auf den Zug, weil eine anständig rausgewachsene Haarfärbung natürlich nur letzten Dezember oder letzten November gestartet werden konnte.
Wenn ich du das vergisst eine ganz andere Voraussetzung.
Sagen, man braucht Haare dafür. Der ist auf dem Zug schon dabei.
Ja. Dann wird auf jeden Fall der Trend zu großen Uhren geht wieder weg. Willkommen zu kleinen Uhren.
Was wie verträgt sich das mit dem neuen Produkt eines kalifornischen
Herstellers? Bei Männern oder Frauen? Armbanduhren.
Armbanduhren sind seit 2 Jahren in. Was, sag mal,
du hast auch eine.
Ja, aber ich habe auch einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und Turnschuhe seit 27 Jahren. Also, wenn man mich als Modetrend sieht, dann ist man ganz verloren.
Diese blauen Hosen ja, das,
nach Deutschland gebracht.
Das ist unbestritten richtig. ich habe die Befürchtung, Capri-Hosen kommen wieder.
Was ist
und
das denn?
Los, und zwar Capri-Hosen in Pastell. Also nicht nur schlimm, sondern ganz schlimm.
Darf ich mal nochmal ganz kurz fragen, ob das Dinge sind, die du 1:1 wiedergibst, die Bibi gesagt hat?
Ja.
Oder Dinge, die du geschlossen hast aus der Sendung?
Nee, ich gebe 1:1 wieder, was die Modepäpste in Deutschland hier so mitteilt.
Waffen los, komm wieder.
Und die ist im Prinzip ja auch schuld daran, dass wenn du im Sommer durch die Stadt gehst, an den Ampeln die Teenies alle gleich aussehen.
Ja, genau. Was für Erwachsene...
Stimmt, im Gegensatz zu uns hier.
Ich habe ein Hemd an,
Freunde. Deine Wilkos Buffalos sind super und die Schlaghosen auch.
Super, es haben alle blaue Jeans an.
Aber nicht alle Turnschuhe und auch nicht Kapuzenpulli und auch nicht T-Shirt und auch einer Hemd und noch einer aufgeknüpftes Hemd. Also komm.
Ja, ganz hey, anders.
Ich habe keine Armbanduhr zum Beispiel.
Ich habe auch keine Armbandur.
Okay, haben wir den...
Ja, das stimmt, zweimal
ich Armbanduhr. Schon wegen Bibi.
Also schönen Gruß an Julian. Ich hoffe, die Mode-Podcast also Position 1 bleibt damit unangefochten bestehen. Da kann sich Colinas Erben mal ganz gepflegte Hack legen. So,
was den Rückgriff auf die Fußballkultur für uns Ultras bleibt natürlich Jogginghose, Hip-Bag,
alles klar,
natürlich. Bauchtasche.
Okay, so, hallo Justus.
Hallo, also ihr seid ja offensichtlich schon bei den ganz wichtigen
Themen. Wir haben die Klassen halt schon abgehakt, wir waren jetzt eben läuft bei Relegation.
Oder, ja. Läuft sicher. Natürlich. Läuft sicher. Mit Relegation oder ohne?
Ohne. Also, wir waren
also ich bei sag Platz ja mit, 8. aber Wilko sagt ohne.
Und Platz 8.
Ey, Top 25.
Ja,
ah, nee, Platz 7. Scheiße,
dann, geht ja gar nicht. Ja, vielleicht hättet ihr den Mathe-Podcast hören sollen vorher.
Ja, hat auch eben keiner widersprochen.
Ja, das Problem ist, ich mache ja Mathe nur noch mit meinem Sohn. Also, der ist erst so im Zahlenbereich bis 20 und 25 ist er raus. Ist nicht so leicht. Okay, da waren wir nämlich bei Wunsch-Relegationsgegner gelandet. Und ich habe die Vereine vorgelegt, die momentan im Rennen sind. Als da wären Kiel, Stuttgarter Kickers, Münster, Cottbus, Duisburg, Erfurt. Und ich
jetzt verstehe ich das mit der Legends.
Ich will nicht zu den Stuttgarter Kickers, ich würde gerne nach Kiel. Christoph hat gesagt, er würde gerne zu den Stuttgarter Kickers. Er will aber nicht nach Kiel. Du musst jetzt schlichten.
Beides gleichzeitig wird auch nicht passieren, aber ich sage nur nochmal, die Stuttgarter Kickers vorkommt klar, du hältst gleichzeitig die erste und die zweite Bundesliga. Das Trauma ist vorbei. Ich glaube, das ist gut.
So eine Denke haben aber auch nur Historiker, oder?
Ja.
Ja, aber es ist halt eine Dimension, die einem die Geschichte...
Die nicht jeder versteht.
Aus Gründen.
Ja, sorry, erstmal, dass ich später gekommen bin. Ich hatte noch ein anderes Treffen hier, den ständigen Fanausschuss-Treffen. Das hat sich leider überschnitten, deswegen komme ich erst jetzt.
Wir haben so lange Scheiße gelabert.
Genau, und ich soll jetzt schlichten. Mein erstes Fußballspiel, falls ihr alle beim Fanladen-Jubiläum wart und das Quiz mitgemacht habt und auch die Auflösung mitbekommen habt und ich schon unterm Tresen hinkt, war, dass das mein erstes Fußballspiel war, das dritte Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers. So bin ich gestartet, ja, so würde ich ungern aufhören. deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall wen anders als Stuttgarter Kickers. Aber ich soll dir auch schlichten und gar nicht meinen eigenen Wunsch sagen.
Ne? Nee, sag mal deinen eigenen Wunsch.
Kann dir auch noch passieren,
wen willst du denn?
Sag nochmal, bitte.
Stuttgarter Kickers, also das sind die Vereine von Platz 2 bis 7, die nur 3 Punkte
getrennt sind. Bielefeld ist weg, sozusagen.
Ja, genau, und danach sind es dann schon wieder 4 Punkte bis Wien und Dresden kommen. Ja. Dresden wäre natürlich das Nonplusultra für ein Relegationsspiel eigentlich, aber gut, die sind schon sehr weit weg. Also Kiel, Stuttgarter Kickers, Münster, Cottbus, Duisburg, Rot-Weiß Erfurt.
Also, weil man da ja hin einen Sonderzug organisieren muss, sehe ich das mal aus einer ganz professionellen Sicht und würde Kiel nehmen, weil es, glaube ich, am allereinfachsten ist, da alle hinzukriegen. Man hat ja unter Umständen nicht viel Zeit. Also, dass beide feststehen, beide Relegationsteilnehmer feststehen, weit vor dem letzten Spieltag, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen würde ich da Kiel oder zur Not noch Münster oder Duisburg wählen. Alle anderen sind schon eher ätzend, jetzt rein organisatorisch mal betrachtet.
Du hast das ja mit Fahrwerk Orange ausdiskutiert. Ist das der Donnerstag oder der Freitag, wo wir auswärts spielen? Oder ist das noch gar nicht fest?
Es ist der 29. Ich glaube, das ist der Freitag, du hast hier.
Ich habe ja auch einen Kalender in meinem Handy, genau. Guck ich kurz. Mai, ne?
Uiuiuiui. Was habt ihr hier schon gemacht?
Der Übersteiger ist im August dann da. Ja, ja.
Mai ist, der 29. wäre der Freitag.
Ja, ist es dann. Donnerstag. 29. Mai und 2.6.
Also. Donnerstag geht ja auch gar nicht, da ist ja Übersteiger.
Gut.
Alter. Man soll keine...
Egal. Okay, also haben wir das auch geklärt. Sebastian, wen möchtest du gerne in der Relegation haben, wenn es denn dazu kommt?
Ich schließe mich der intellektuellen Mehrheit an und bin für Kiel.
Wieso bist du dann nicht für die Stuttgarter Kickers?
Hallo?
Meine Güte.
Wieso, Wilko ist auch für Stuttgarter Kickers?
Ja, auf jeden Fall.
Seit wann? Wo denn?
Zu wieso jeder intellektuellen Minderheit. Wenn das hier Quartett wäre, wäre das doch quasi 6 Punkte Abzug dann irgendwie.
Apropos Quartett, wo ist denn hier die Eiskunstfee?
Hier ist noch Eiskunst
offen. Probiert immer noch den doppelten Tulip, ja. Bis das nicht klappt. Also das letzte Handyvideo, was er hier uns rübergebeamt hat, war es noch nicht so ganz.
Ja, okay.
Oh, aber noch mal kurz zur Relegation. Ernsthaft, ich will keine Retraumatisierung. Stuttgarter Kickers
in eben nicht.
Ja, D. Eben doch.
D.
Gelsenkirchen geht nicht.
Also nein, aber das Stadion gibt's ja auch gar nicht mehr. Aber
eben genau, es gibt's ja nicht mal mehr.
Trotzdem, Stuttgarter Kickers, nein. Außerdem, Kiel kommt man hin, Stuttgart ist irgendwie spontan geplant, bisschen Asche, auch wenn man nicht mit dem Sonderzug
fährt. Oh, die haben noch 9 Ballons.
Unser Mannschaftsbus hat Navigationssystem und der Fanladen
kriegt das. Nach Kiel falle ich zweimal um, dann bin ich da. Also so als Schleswig-Holsteiner ist das ganz gut vor der Tür, auch wenn es da keine Parkplätze gibt.
Ja, nicht, aber du sollst umfallen, der Gegner soll umfallen. Das passiert irgendwie bei den Kickers eher.
Und die Vorstellung, dass da mit Glück so viele wie in Lübeck seinerzeit gegen Ingolstadt sind, finde ich ganz angenehm.
Also mal so rein mengenmäßig ist natürlich leider, naja, ist mal so eine Sache, ne?
Guter Support. Ist Relegation, da fahren ja wohl alle, egal wohin.
Ja, aber.
Ja, dann ist es ja, das ist ja deine Argumentation jetzt ja sowieso in Trümmern.
Und jetzt mal.
Das ist doch irgendwie auch viel geiler, wenn man Stuttgart einnimmt, als wenn man Kiel einnimmt.
Ja. Guck mal, was ist denn mit der Umwelt? Viel weniger Benzin. Allein der Benzinverbrauch.
Schade, dass das andere Treffen nicht länger gedauert hat.
Ihr habt doch seit dem 25. diese hybridbetriebenen Super-Elektrobusse mit der grünsten Umweltbilanz, die es überhaupt gibt, wie im Catcar.
10.000 St. Pauli-Fans.
Überhaupt im Catcar, wäre doch super. Im Catcar nach Stuttgart.
Okay. Das hört sich jetzt aber auch wie ein Lied an von Catcar im Catcar nach Stuttgart.
Ich wollte früher ja auch gerne im Catcar nach Dnipropetrovsk, aber bis dahin dauert es ja noch einen Moment.
Aber ernsthaft, wenn du im Catcar nach Stuttgart fährst, ich mache den Twitter-Account dazu.
Okay. Naja, warum nicht?
Du hast unter Umständen aber nur 4 Tage Zeit.
Hamburg, Stuttgart, Hauptsache.
Obwohl, du könntest ja ab Darmstadt.
Wir haben hier keine Relegation.
Weil ja, vielleicht kann man ja, gibt es noch Autoreisezüge?
Ja.
Das wäre doch mit dem Catcar auch mal.
So, wir haben die 90 Minuten dezent überschritten. Wir kommen jetzt ungefähr zum zweiten Teil der Sendung.
Wie? Ich dachte, ihr seid echt am Ende jetzt.
Nee, eigentlich schon. Also, aber inhaltlich leider immer noch nicht. Also wir haben abgehakt, dass wir Evalin alle ganz großartig finden. Hör ich Gegenstimmen?
Nicht mal von Wilko.
Doch, ach, der macht gerade wieder.
Alt, ne? Wann geht der in Rente?
Nach Bibiana.
Nach uns wahrscheinlich.
Nee, aber der hat doch irgendwann sein gesetzliches Rentenalter erreicht und dann
das ist ja vier Jahren oder so.
Der macht ja freiberuflich weiter. Das ist doch alles kein Problem.
Na gut. Auf jeden Fall hat er... Auf wie viel Covern war Bibiana schon?
Das kommt so ein bisschen...
Von was denn? Übersteiger-Covern jetzt?
Ja, zum Beispiel.
Übersteiger-Cover 0?
War sie schon auf der Bravo?
Glaube ich, dreimal.
Okay, also Ewald zieht nach. Er ist jetzt am Wochenende zum ersten Mal auf dem Übersteiger-Cover.
Der spielt quasi echt mit seiner Brille Luftgitarre.
Oh, ihr habt bestimmt wieder dasselbe Cover wie die Viva, dann verdammt.
Ja, du hast das noch nicht gesehen, aber bist du nicht in den sozialen Netzwerken?
Ja, aber ihr macht das doch mit Tarncovers und so jetzt.
Das ist doch News von gestern quasi.
Tarncover?
Ja, eins für die Netzwerke und eins, was dann wirklich auf der Zeitschrift ist.
Mit so Tarncovern hast du gesagt, ich habe Simultancover verstanden und überlege seit 30 Sekunden, was du damit meinst.
Ein schönes Wort. Ich überlege ständig, was das auch meint.
Danke, ich finde das gut.
Ja, ich komme nur zu keiner, naja, egal. Also ich denke, er hat, am Anfang habe ich wirklich gedacht, nee, ey, Uke, was ist das denn für eine Scheiße? Du kannst doch jetzt hier nicht ernsthaft Thomas Megle rauskegeln und Evalin holen. Und umso länger das dauerte, also ich habe dann auch irgendwann zwischendurch mal mit Uke telefoniert und ich bin inzwischen, war sehr schnell tatsächlich überzeugt. Und inzwischen denke ich, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sollten wir absteigen, was wir nicht tun, mit ihm in die Liga zu gehen, weil ich nicht weiß, ob er tatsächlich derjenige ist, der
wir
dann
gehen
auch...
gehen ja nicht in die Liga.
Genau. Ich erzähle das jetzt nur für die verzweifelten HSV-Fans, die zuhören und noch Träume haben.
Das sind die Einzigen, die noch dran sind, weil nur die
alle
Leidensfähigkeit, die du brauchst. Um
das hallo Herzi, schönen Gruß.
Wie verzweifelt musst du als HSV-Fan sein, wenn du nach einer Stunde 45 diesen Podcast noch hörst?
Ja, so verzweifelt wie alle zwei Wochen in ein total unwirtliches Gebiet in der Nähe von einer Müllverbrennungsanlage, nicht mal die es in Zukunft nicht mal mehr geben wird, zu gehen, vorbei an zwei Pommesbuden und irgendwie einer Landschaft, die wirklich so aussieht, wie wenn man die Erde irgendwie schon ausgerottet hätte, sich dann darüber wundert, dass es sie doch noch gibt, irgendwie ein Stadion findet und dann wieder mal gegen irgendeinen Kackverein irgendwie 2-0 zu verlieren.
Okay, ich bin seit 5 Minuten hier und habe jetzt verstanden, warum ihr noch nicht so weit seid.
Aber wenn wir schon über den HSV reden, die haben ja momentan die lustige Idee, den Stehplatzblock wieder zurückzubauen. Wie kommt man auf sowas? Also diesen 22C da oben in der Ecke, ne, wo Chosen
Few war. Im Sinne von mehr Stehplätze?
Den wollen sie wieder in den Sitzplatz. Da gibt's jetzt eine Petition oder was weiß ich, oder Umfrage vom Supporters Club oder von wem auch immer, vom Verein angestoßen. Boah. Und heute hat das Flaggschiff der deutschen Intellektuellen, die Bild-Zeitung, einen sehr schönen Artikel dazu veröffentlicht, der sinngemäß sagt, da sind ja immer noch 150 Krawallos von Chosen Few in dem Block und die hetzen alle gegeneinander auf. Und deswegen musste da jetzt das Vierfache an Ordnerpersonal zur Verfügung gestellt werden in diesem Block. Und das ist alles viel zu teuer. Und deswegen will der Verein jetzt unbedingt den Block wieder zurückbauen in Sitzplätze. Angestoßen worden sein soll das unter anderem auch von Poptown, weil die sich halt die... Ja, ich habe auch sehr die Stirn gerunzelt, als ich das gehört habe, weil sie sich die ganzen Support-Willigen, und davon gibt es natürlich auch in 22C immer noch einige, gerne wieder zurück nach unten holen wollen, um das dann da geschlossener vortragen zu können.
Aber sind unten denn Karten für, nein.
Aber der Verein
die müssen ja dann auch Poptown?
Also ja, das glaube ich ja auch nicht. Also ich glaube, es sind so verschiedene Beweggründe, die zu dieser Initiative geführt haben. Was halt lustig ist, dass mit den viel mehr Ordnern stimmt, aber nur deswegen, weil seit Chosen Few das da oben nicht mehr regelt, fliegen da verstärkt Bierbecher. Und deswegen muss man da was gegen tun. Das hat aber mit Chosen Few nichts zu tun, im Gegenteil. Naja, auf jeden Fall finde ich diese Diskussion gerade, ich verfolge sie relativ interessiert, ich finde sie aber extrem albern und ich denke halt, die Gefahr ist riesig, wenn du die Plätze jetzt einmal aufgibst, dann wirst du sie nicht wiederbekommen.
Ja, aber das wäre eine wie wenn bei uns im Prinzip Block 1
genau
nicht mehr wäre.
Ja, bizarr, ne? Das ist, manchmal wundert man sich ja, dass die da drüben auch noch irgendwie so dieselbe Sprache sprechen, so grundsätzlich. Also. Meine Güte, aber warum nicht? Wir haben gerade eben sowieso den Verein irgendwie in Grund und Boden gestimmt. Warum denn nicht irgendwie nochmal die ganzen anderen Quatsch? Kann man noch gegen den Fußball jetzt mal auch als Sportart was machen, dass die dann vielleicht in der Mitte irgendwie eher so Curling veranstalten oder so? Können sie doch mal wieder gewinnen.
Moment, spielen sie ja für uns ganz erfolgreich immerhin. Ja. Aber man kann sich nicht so richtig drüber lustig machen.
Wilko hat heute auf Twitter gefragt, ob denn auch die Stimmung
da so ist. Ich gehe immer schon der Zeit voraus. Im Ernst? Ich denke immer, die verlieren.
Wobei, jetzt mal objektiv gesprochen, die ja gerade das Derby verloren haben. Sehr schönes Spiel.
Hä?
Das war 23
bei den Amateuren.
Ja.
Ja. Oh, allerdings. Du warst vor Ort, ich habe dich gesehen.
Ich weiß
ja, schon, warum. Ja, und ich habe das heute.
Wir einigen uns jetzt nochmal auf ein Thema. Wir sprechen jetzt über Stimmung beim HSV. Wilko, bitte.
Nee, wir sprechen über Stimmung allgemein.
Okay.
Ich habe das bei Hannover mit Befremden so wahrgenommen. Also, dass da riesige Konflikte sind und den Kind kann ja keiner. Den kann wirklich niemand ernst nehmen, der was mit Fußballkultur zu tun hat. Und dann habe ich in den Mainstream-Medien gehört, dass bei Hannover wirklich so richtig gar nichts mehr los ist. Und habe mich dann einfach gefragt, ist das beim HSV auch so? Vor dem Hintergrund, dass ich mich neulich privat mit jemandem unterhalten habe, der sich wünscht, dass alle Plastikvereine sozusagen nach oben durchmarschieren. So, ne? Also Ingolstadt soll aufsteigen, Wolfsburg soll erfolgreich spielen, Bayern soll erfolgreich spielen.
Bayern ist ein Plastikclub?
Nee, ja.
Bayern gut, soll erfolgreich spielen.
Gemein. Also RB Leipzig, Heidenheim.
Was ist damit anfangen?
Also es wünscht sich, die Logik ist die dahinter, dass je mehr nur durch Geld aufgepumpte Vereine oben mitspielen, desto langweiliger wird die Fernsehübertragung. Ja? Also wenn irgendwann Leverkusen gegen Ingolstadt spielt, so, dann hat sich das Ganze, dann ist der Drops gelutscht für schöne 20:15 Übertragungen.
Und dann passiert was?
So, dann wird das
Geld. Dann ist es langweilig.
Ja, genau. Dann ist es im Fernsehen langweilig.
Das ist noch nicht ganz zu
Ende. Ja, aber das gedacht, ist ja oder? Nicht nur nicht im Fernsehen langweilig, das ist ja auch live langweilig.
Das hat er auch nach 5 Dittmar schon erzählt, oder?
Nee, nach 8 Razzien.
Also, glaubt ihr wirklich, dass so in der ersten Liga
aber wo ist der Vorteil? Das fragen wir uns, ja, glaube ich, gerade. Genau. Wo ist der Vorteil, wenn das passiert?
Irgendwann ist halt dann alles doof, das sehe ich ein. Und dann zahlt das TV weniger Geld, aber was haben wir davon?
Dann ist in der zweiten Liga ein bisschen kuscheliger. Also da muss man sich nicht mit.
Also du willst die
aus. Also dann ist der Kommerzialisierungsdruck weg. Das ist der Vorteil.
Kommerzialisierungsdruck ist ein schönes Wort.
Ich muss dich,
glaube ich, so einfach ist es nicht.
Kannst du nochmal einfach, aber nur damit wir schon auf Band haben, die Überschrift von vorhin nochmal zitieren mit dem da Anti-Dingsbums.
Ach so, antizipatives Verhalten ist fußballtaktisch die halbe Miete?
Siehst du, toll, danke. Okay, müssen wir nachher nochmal irgendwie sinnvoll einschneiden. Willst du das kurz rezitieren, Justus, oder?
Wie bitte? Ich habe mich gerade gefragt, ob das so eine Frage war, wie können Sie mal auf dem Strich geradeaus 10 Meter gehen?
So. Nein.
Nee, war gar nicht so gemeint.
Wenn man hier pusten müsste, wären unsere Sendung grundsätzlich nur 2 Minuten lang.
Ja, okay. Wie waren wir jetzt zum HSV gekommen? Von der Relegation.
Den Weg weiß man hinterher ja immer nicht.
Die Stimmung.
Also ich habe gesehen, dass ich geantwortet habe. Und ich habe gesehen, dass Inka Blumensaat vom NDR geantwortet hat. Hat noch jemand geantwortet?
Worauf jetzt?
Auf seine Frage, wie denn die Stimmung beim HSV ist.
Worauf? Ja. Was ist denn hier los, ey?
Schön, Inka Blumensaat hat gesagt, ist alles gut.
Nee, sie hat gesagt, man merkt die fehlenden Kurios und man merkt, dass Chosen Few fehlt.
Ja, die gucken doch jetzt auch also alle sagt, Falke.
Es ist aber nicht so schlimm. Falke spielt doch noch gar nicht. Die spielen nur erst nächste Saison. Die gucken dritte Herren, wenn dann. Sie hat aber gesagt, dass die Stimmung nicht so schlecht ist wie bei Hannover. Aber sie ist schon schlechter als bisher.
Ja, also
Hannover als Benchmark ist aber jetzt auch
Hannover, das ist mir eigentlich auch fast egal. Muss ich mal ehrlich sagen.
Wie Saruman und Sauron. Gegen ihn.
Ja, genau.
Gut, na gut, dann lassen wir das auch. Wir hatten jetzt gesprochen über einen möglichen Relegationsgegner. Wir hatten gesagt, Evalin ist super. Wir hatten auch vorhin schon zu Himmelmann gesagt, the Sky Man is the limit. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage offen, was ist denn mit Koch, Sobota und Cooper? Finden wir die toll? Christoph, erzähl doch mal.
Ja, ich finde jetzt, also gerade über Cooper kann man besonders fundiert urteilen, nachdem er, glaube ich, insgesamt jetzt wie viele Minuten gespielt hat?
Bei 20.
Ja.
Und bei 20.
Ja, eben. Und ja, also ich sag mal, das ist natürlich mehr, als wir uns normalerweise so anschauen. Das
auf jeden Fall mehr, als ich für den St. Pauli gespielt
habe. Ja, also das ist mehr, als man über Macau wusste, als er damals verpflichtet wurde.
Champions League Tore.
Also ja, meine grundsätzlich...
Ja, dann red doch über die anderen beiden.
Alles ganz gute Ideen. Ich glaube, von Koch hat man vielleicht am meisten gesehen. Aber rein von der Idee her und von den Daten her und so weiter wirkten sehr viele Spieler, die wir in letzter Zeit geholt haben, eigentlich wie eine gute Idee. Und hinterher so Stichwort Michael Görlitz, um ihm zu nahe treten zu wollen oder so, hat das dann nicht immer so unbedingt funktioniert.
Ja, aber wie bewertest du denn die Performance der drei auf dem Platz, seit sie hier sind?
Oder zumindest von Koch und Sobota.
Nichts dagegen. Also.
Du bist sonst so meinungsstark. Und
nichts dagegen ist, glaube ich, das Ärmste, was ich von dir jemals gehört habe.
Dann werden wir von dir jetzt eine präzise Analyse hören.
Ja, ich finde die gut.
Justus, rette uns. Hast du die? Du hast ja bisher wahrscheinlich die meisten Spiele von uns gesehen, weil du ja auch auswärts dabei warst.
Ich
ja
bisher bin nicht so ja auch auswärts dabei, ja, genau. Wart ihr alle nicht in Braunschweig?
Nee. Nee, ich habe schon vorhin erzählt, weg. Momentan die G-Jugend meines Sohnes nimmt mich sehr in Beschlag.
Ach so.
Oh, da musst du nachhören vom Turnier in Wedel. Ich sag dir, ein Knaller. Stadt Aue.
Ja. Also Koch finde ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Der habe ich so das Gefühl, der bringt da Struktur rein. Außerdem hat er mal ein Tor des Monats geschossen, fand ich auch irgendwie geil, obwohl ich das so, ey, in so einem Testspiel aus 50 Metern nach 2 Sekunden raufzuhauen, finde ich auch so erbärmlich eigentlich. Aber, also da habe ich so das Gefühl, das ist ganz okay. Die anderen kann ich irgendwie noch nicht so richtig einschätzen, muss ich sagen. Also Cooper, der Braunschweig irgendwie, also das ist mir irgendwie, fand ich einen merkwürdigen Auftritt, muss ich sagen. Ich weiß nicht so genau, wie der das da gemacht hat oder was der da eigentlich machen sollte so genau, das war irgendwie so, das fand ich schon ein bisschen komisch, aber da war ich auch noch so aufgeregt, muss ich sagen, ich war selten so aufgeregt bei einem Spiel 3 Minuten vor Ende und man liegt mit 2 Toren vor, dass man das Ding noch verliert. Ja, genau, das Ding noch verliert.
Sobota passt sich super an mit muskulären Problemen. alles toll, passt.
Ja. Was ich bei Cooper sehe ich ähnlich wie du. Irgendwie Cooper hat auch gegen Aue gespielt, 10 Minuten am Ende oder so. Und war gefühlt zwar überall, aber ich habe mich auch gefragt, weiß der, welche Position er spielen soll? Ist es irgendwann mal thematisiert worden oder einfach so, geh rauf, mach was?
Ja. Ja, 23 Minuten hat er noch gespielt. Kam für Daube.
Aue jetzt. Mhm. Braunschweig hat er nicht.
Da nee, Braunschweig war
5 vielleicht oder so.
4 plus Nachspielzeit. Ja.
Wobei, was ich sympathisch finde, der Typ scheint sich den Arsch aufzureißen. Zumindest läuft er immer unfassbar schnell irgendwo hin, wenn er das Gefühl hat.
Oh, das tut Usain Bolt auch, würde uns aber auch nicht weiterhelfen, glaube ich.
Nee, ich glaube, wie sagt man, er nimmt den Kampf an, habe ich den Eindruck, aus dem bisschen, was man bisher sehen konnte, aber so ganz einschätzen kann ich das auch noch nicht. Ja, so Butter, muskuläre Verletzung, fand ich bisher auch so ein bisschen ergebnisarm. Also macht da rechts außen zwar ganz gut Alarm zwischendurch, aber bis auf den Elfer, der dann doch nicht gegeben wurde. Und Koch, ja, was Justus sagt.
Okay. Dann widmen wir uns vielleicht mal dem drohenden Szenario Dritte Liga, wo wir uns ja inzwischen alle einig sind, dass es nie eintreten wird. Aber für die paar sensationsgeilen Zuhörer, die wir haben, die da es gerne ausschlachten möchten, habe ich mal kurz die wichtigsten Eckpfeiler mir notiert. Aus meiner Sicht tatsächlich ein herber Schlag ins Kontor wäre, dass die U23 in die Oberliga absteigen muss. Da gab es auch, gibt es immer wieder Verwirrungen. Gegenbeispiel, wenn Stuttgart aus der ersten Liga absteigt, muss die zweite von Stuttgart nicht aus der dritten Liga absteigen, weil auch, obwohl da ja auch nur eine Liga dazwischen ist, zwischen der dann zweiten und der dann dritten. Der Unterschied ist, dass die zweite von der DFL und die dritte vom DFB geleitet wird, deswegen da in der zweiten einer und in der dritten einer sein darf. Die dritte und die vierte werden aber beide unter der Herrschaft des DFB stattfinden und da muss dann eine Liga Platz zwischen beiden sein und deswegen dürfen wir nicht in der dritten spielen, beziehungsweise schon, aber die vierte dann nicht, die zweite dann nicht in der vierten. Meine Fresse, das darf sich auch keiner anhören, der nicht Mathematik studierte.
Das ist auch nur, weil DFB und DFL das auch nicht verstanden haben, glaube ich.
Ne? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist eine Lücke.
Wieso auch nicht verstanden? Mike hat's verstanden.
Ja, aber er ist der Erste, der sich mal das genau angeguckt hat.
Ich musste mir das aber auch erklären lassen vorgestern auf Twitter. Also ja. Ich weiß das noch nicht lange. Ich
musste mir sogar Relegationstermine erklären. Das ist doch alles
komplett Kappes. Ja, also das ist, denke ich mal, schon ein herber Schlag, weil einfach die Oberliga Hamburg noch weniger konkurrenzfähig ist als die Regionalliga ohnehin schon und man da dann auch Talente nicht irgendwie sinnvoll an die erste Mannschaft ranführen kann. Zweiter Punkt, Finanzen generell. Ich muss ich keinem erklären, ist alles schlimm abzusteigen. Insbesondere auch, wenn man ein Stadion gerade zumindest zu einem Viertel mal wieder neu gebaut hat. Und was dann oft ja vergessen wird, wir fallen nicht nur für ein Jahr aus den TV-Geldern mehr oder weniger komplett raus, sondern wir sind in dieser Betrachtung dieser 5-Jahres-Wertung von TV-Geldern auch ein Jahr ohne Einzahlung, wenn wir jetzt das an die Rentenkasse anlehnen. Das heißt, uns wird dieses eine Jahr, was wir nicht in Liga 1 und 2 waren, noch 5 Jahre lang beschäftigen und uns Zahlen schlechter machen.
Wenn es denn vor allem nur ein Jahr ist, das ist, glaube ich, auch ein Jahr. Aber auf den Punkt kommst du vielleicht noch.
Nee, ich gehe natürlich davon aus, dass wir absteigen, okay. Weil ich ja davon ausgehe, dass wir gar nicht erst absteigen. Ja. Okay.
Hast dann du die Anleihe, die dann fällig wird, irgendwann nochmal mit eingerechnet?
Ja, die kann man ja irgendwie einfach wieder neu auflegen, das läuft.
Oder aus dem Cashflow.
Ja, wie auch immer.
Heißt es so, Cashflow?
Ja. Und falls muss man halt irgendwas rekapitalisieren und dann.
Werbeeinnahmen von Millanton dafür aufwenden, ne? Spenden wir.
Mein guter Kumpel Frank sagt bei der Geschichte immer gerne, dass wenn wir das zweite oder dritte Jahr in der dritten Liga spielen, dann wird einfach Michael Mieske sich auf der JHV hinstellen, sagen, hier, bitteschön, das ist der unterschriebene Vertrag von Beate Use, der jetzt hier die Namensrechte des Stadions für Summe X hat. Ihr müsst nur noch Ja sagen und dann gehen wir doch nicht in die Insolvenz. Wie dann die JHV wohl entscheiden wird. Ja, ich bin auch gespannt.
Mich aber interessiert jetzt gerade eher, wie heißt denn dann das Stadion?
Bumsbude wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Und dann?
Ja, also das denke ich mal.
Oh, das ist so bescheuert.
Ja. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Unfassbar, dass wir es geschafft haben, in 10 Minuten Justus runter auf unser Niveau zu führen.
Ja, also das steht zu befürchten. Dann natürlich die ganzen Verträge der Profis, die nicht mehr gelten, wo wir jetzt leider keine genauen Zahlen haben, auf wen das alles zutrifft. Und ob
das jetzt positiv oder negativ ist.
Genau,
ist
das hat natürlich Frage. Auch seine positiven Effekte. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich das fröhliche Ratespiel einrichte, welcher Vertrag bis 2017 noch geht. Aber es gilt zum Beispiel auch für Leute wie Maurice Jerome Littger, Dennis Rosin und Okan Kurt, deren Verträge auslaufen. Ich habe mir von Stefan versichern lassen, dass Papa Kurt schon gesagt hat, Oka darf nicht wechseln. Das ist also geklärt. Aber für die anderen beiden gilt das dann wohl nicht. Deren Vertrag läuft aus, die dürften weggehen. Und das gilt natürlich dann für den kompletten Profikader, wenn da nicht zufällig doch noch jemand eine Option für die dritte Liga auch drin hat. Das haben wir aber nicht gefunden. Ich denke, von euch wird da auch keiner jetzt belastbares Material zumindest haben.
Ich habe keinen Profivertrag.
Siehst du. Dann würde ich jetzt einfach mal, also da gehen wir davon aus, dass einfach Thomas Meggel viel Spaß haben wird, die ganzen neuen Verträge für die Drittliga dann auszuhandeln. Wobei das ja alles gar nicht passiert, weil wir steigen ja gar nicht ab. Gucken wir also etwas optimistischer nach vorne. Welche Verträge laufen denn aus, wenn wir drin bleiben? Da habe ich jetzt mal.
Okay, das verknüpft dem Wort optimistisch ist jetzt auch ein bisschen.
Ja, weil es ja einfach nur dann aufzeigt, welche Verträge jetzt Maggie noch verlängern muss in den nächsten Wochen.
Der Optimismus, lieber Wilko, bezog sich nicht auf das Auslaufen, sondern auf das Drinbleiben.
Genau.
Ja, aber das ihr also, ist ja das. Da egal. Müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen.
Wie bin ich ganz bei dir. In der zweiten Liga? Es bleiben natürlich nicht am Millerntor, weil die Leihverträge auslaufen. Waldemar Sobota, Lasse Sobich und Julian Koch. Es sei denn, wir bleiben drin, dann hätten wir für Waldemar Sobota eine Kaufoption, die wir ziehen könnten. Ich weiß aber nicht, in welcher Höhe. Der Marktwert bei dem verlässlichen Portal transfermarkt.de beläuft sich auf 1,5 Millionen. Wir hätten dann, wie gesagt, noch Lasse Sobich und Julian Koch, wo wir keine Kaufoption haben, wo halt fraglich ist, was mit denen ist. Also ich kann mir momentan nicht wirklich vorstellen, dass Lasse Sobich in die erste Liga zum HSV zurückgehen würde. In die zweite Liga mag das anders sein. Keine Ahnung.
Ich dachte, bei Koch gibt es eine Option. Wurde das damals nicht so?
Das war, glaube ich, eine Falschmeldung. Ah, okay. Im allerersten Gerüchten stand drin, er hat eine und dann hat der Verein das, glaube ich, nicht selber dementiert, aber es klang dann durch, dass dem doch nicht so ist.
Okay. Alles klar.
So, dann laufen 2, 4, 6, 8, 9 Verträge aus, wobei wir bei 3 davon noch eine Option haben. Die 3, die auslaufen, wo wir oder der Spieler selbst, das weiß ich nicht genau, eine Option hat, sind Schachten, Torand und Kyungrok Choi. Und den wir von der Liste dann seit heute endgültig streichen können, weil er heute sein Karriereende bekannt gegeben hat, ist Florian Kringel. Und zusätzlich auslaufen tun Dennis Daube und Jan-Philipp Kaller, wo ich davon ausgehe, dass das mehr oder weniger problemlos ist, wenn man denn möchte, die zu verlängern. Gleiches gilt für André Statzev. Und dann nur noch Philipp Schauner und Philipp Herwagen. Mehr nicht. Also 3 Leute mit Option, 3 Leute mit Daube, Kaller, Statzev, wo es ein Selbstläufer ist. Einer, der sein Karriereende bekannt gegeben hat, Florian Kringel, und 2 Torhüter, Schauner und Herwagen. Das ist eigentlich eine ganz komfortable Situation.
Ja, ja.
Wenn wir denn drin bleiben.
Sind fast zu wenig, ne?
Ja, da komme ich gleich zu.
Der Umbruch ist dann nur durch Entführung oder sowas zu realisieren, ne?
Ja, wobei ich ja gar nicht meine, dass wir groß umbrechen müssen. Ich glaube, wir haben einfach einen Kader, der
zu groß ist.
Der sich einfach wiederfinden muss.
Oder?
Auch.
Finde ich?
Nee, der gut ist, wollte ich jetzt sagen. Und der einfach viel Pech gehabt hat in dieser Saison.
Ja, aber das ist ja jetzt vorbei.
Das ist
ja
jetzt vorbei, genau.
Ja. Bitte endlich mal Leute, die meiner Meinung sind. Endlich mal normale Leute.
Endlich normale Leute.
So, dann haben wir 2016 ganz viele Verträge, die auslaufen. Das ratter ich einfach mal runter. Christopher Nöte, Marcel Halzenberg, Christopher Buchtmann, John Verhoek, Enis Alushi, Lennart T., Bernd Nehrich, Michael Görlitz, Sebastian Meyerz, Philipp Ziereis, Amando Cooper, Okan Kurt, Robin Himmelmann. Also das Gros der Verträge. Sehr positiv stimmt mich für 2017, oder dass erst dann ausläuft, Marc Schadkowski. Ich hatte irgendwie im Kopf, der läuft bis 2016, aber der läuft tatsächlich noch ein Jahr länger. Außerdem Sören Gonter und Daniel Buballa und Dennis Rosin. Und welchen Namen habe ich noch nicht genannt, der in letzter Zeit häufig genannt wird, wenn es um Verkäufe geht? Tom Tribul. Der hat auch Vertrag bis 2017.
Wie? Was? Wo? Ah ja.
Ja.
Mann, oh Mann.
Das heißt, den wird man nicht so
lassen. Das reicht für viele Runden Halmer, mein lieber Scholli.
Und dann bis 2018 tatsächlich Ante Budimir, Maurice Littger und Nico Empen. Das wär's so an Spielern.
Oh, das ist ja quasi das Gerüst der Mannschaft.
Das ist 3 Stürmer.
Ja, wusste ich gar nicht, dass wir überhaupt 3 Stimmen haben.
Und das merkt man ja auch nicht so.
Ne? Ja, das liegt ja daran, dass...
Das war der Witz, Christoph. Danke, dass du ihn nochmal erklärt hast für die Zuhörer, die nicht Witzologie studieren.
Ja, also grundsätzlich liefern wir diesen Podcast gerne mit Fußnoten aus. Das war sie.
Ja, also grundsätzlich finde ich, sind wir fürs nächste Jahr eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir müssen halt nur drinbleiben, aber haben wir ja gesagt, läuft.
Es gibt keine Zweifel.
Kunst wird eher sein, wie Justus schon sagte, den Kader noch gezielt zu verdünnen.
Also irgendwie Mobbing, ne?
Ja, gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Das ist ja klar. Ist immer die erste Möglichkeit, die einem einfällt. Das lässt tief schließen, muss ich sagen.
Irgendwie 10 Spieler werden euch als Praktikanten im Fanladen überstellt und dann mal los, ne?
Oh, darf ich mir 10 aussuchen?
Wen würdest du aussuchen?
Herwagen, glaube ich.
Ja, aber wie? Das ist jetzt aber hier, weil er irgendwie eloquent und
stark. Weil ich so das Gefühl habe,
schon in Äthiopien
den
war.
Den könnten wir genau, mal runterholen. Ne?
Da kommen wir mit einem klar.
Wo ich so das Gefühl habe, dass der daran Interesse hätte. Sonst glaube ich Kalla vielleicht. Kalla und
ach so, du gehst jetzt
Kalla und Himmelmann.
Du gehst jetzt nach intelligent, würde ich gerne als Kollege haben und so weiter. Ich
ja, wonach soll so, ich denn sonst
gehen? Nach
ja,
den Spielern, die du Mobbing wegmobben willst, doch mal.
Mobbing. Er denkt jetzt hier, die
putzen ja, aber bei euch das Klo. Ja, aber wenn die bei uns arbeiten, dann wollen die ja nie wieder weg.
Nee, das behandelt eure Praktikanten. Also da ist zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung vom Fanladen doch eine große Lücke.
Der ganze Plan war nicht gut. Also gut, Praktikum am Übersteiger.
Oh ja. Tom Tribol. Nun, dann gucken wir erstmal.
Was mit Görlitz?
Und wer der sich mit Technik auskennt vielleicht? Genau. Und irgendeiner, der einen eigenen PC hat.
Nein, also ich bleibe dabei.
Hast du Internet zu Hause?
Ich bleibe dabei, dass ich Tom Tribol für den besten Fußballer im Kader halte und den besten Fußballer, den der FC St. Pauli seit Max Kruse hatte. Und damit schließt sich auch der Kreis. Ich finde, Max Kruse hat auch in seinem ersten Jahr bei uns viel außerhalb des Platzes veranstaltet, aber wenig auf dem Platz. Und dann hat es irgendwann bei ihm einen Kopfklick gemacht. Und auf diesen Klick warte ich bei Tom Tribol immer noch. Und ich glaube, dann werden wir noch viel Spaß an ihm haben. Und von daher ist 2017 vielleicht gar nicht so schlecht. Momentan ruft er das
2070
aber einfach
irgendwie in diesem Zusammenhang besser, um noch ein bisschen Zeit einzuräumen.
Ja, du arbeitest jetzt schon am Mobbing.
Ne? Ja, das ist schon ein bisschen Mobbing. Also ich glaube immer noch, es muss bei ihm im Kopf, er muss einfach sehen, was er da für eine Chance hat, in wenigen Jahren ganz viel Geld zu verdienen, wenn er jetzt sich ein bisschen den Arsch aufreißt. Und wenn er diese Erkenntnis irgendwann für sich gewinnt, glaube ich, dass Tom Tribol immer noch ein guter Mann für uns sein kann.
Das war wirklich, das war sowas von Wilko. Das siehst du schon am Schulter.
Ich hoffe, dass wir
nix.
Mann.
Das ziehe ich in die Länge mit auf Honig.
Wir hatten hier bis vor ganz kurzem noch Niveau.
Ja. Okay.
Entschuldigung. Also am was 10. Dezember meinst du jetzt, oder?
Okay, was sagt ihr denn noch zum Abstieg? Wenn er kommt, was ist das Schlimmste? Was mit dem Fanladen?
Also da sind wir in einer zum Glück komfortablen Situation tatsächlich, dass es nicht mehr so ist wie beim letzten Abstieg in die dritte Liga, dass es Unterschiede der Finanzierung gibt, weil man ja sportlich nicht erfolgreich ist, haben schon DFB und DFL gemerkt, dass die Fanszene ja nicht auf einmal weg ist, nur weil man eine Liga tiefer spielt. Dass vielleicht halt weniger Zuschauer da sind, könnte halt passieren. Aber eben unser Klientel sozusagen ja sich wahrscheinlich erstmal zumindest im ersten Jahr überhaupt nicht verkleinern würde. Das dann auf lange Sicht, wenn man dann tatsächlich da nicht mehr rauskäme, so wäre gut. Aber also da sind wir auf jeden Fall.
Und safe. Was ist mit 1910 e.V.?
Naja, es verändert sich ganz direkt nichts, weil wir ja ein unabhängiger Verein sind. Aber natürlich verändert es für die Museumsplanung schon was, denn sich die wirtschaftliche Situation des FC St. Pauli voraussichtlich verschlechtern wird, wie stark wird man da ja noch sehen, kann man sich verschiedene Maßnahmen wesentlich weniger gut vorstellen, die man sonst halt durchführen würde. Ich meine, du wirst jetzt nicht gleichzeitig quasi jetzt mal Horrorszenario an die Wand gemalt, ne? Retteraktion für den FC St. Pauli und du sammelst parallel fröhlich per Crowdfunding irgendwie Geld fürs Museum. Das geht mal nicht auf. Da würden wir natürlich dann erstmal gucken, dass es dem Verein, über den wir das Museum machen, insgesamt gut geht und dass es den auch weitergibt und den also insofern dann auch unterstützen und gegebenenfalls unsere Sachen dann eben etwas länger abwarten müssen. Mhm. Und insofern würde es das Museum auf jeden Fall etwas nach hinten verschieben, wenn der FC St. Pauli in der dritten Liga spielt. Und je dreckiger es ihm geht, desto schwieriger wird es natürlich für uns, nur uns selber zu finanzieren, weil wir letzten Endes dann doch schon auf einem Gebiet, natürlich ein bisschen auf demselben Gebiet nach Spendern und so weiter, nach Unterstützern suchen würden. Man stellte sich vor, wir hätten das 2003 probiert, als da Retter-Shirts verkauft wurden, irgendwie parallel ein Museum zu bauen, wäre ja undenkbar gewesen. So schlimm würde es nicht werden, das glaube ich natürlich nicht, aber ne, ist auch weniger schlimm wäre ja schon schlimm und das wäre dann ein Problem. Auf jeden Fall werden wir das natürlich dann beachten, wie es dem Verein so geht und können unser Ding nicht absolut kompromisslos im Sinne von, ist uns doch egal, durchziehen.
Ja. Übersteiger bleibt so super organisiert, wie wir das sonst auch machen.
Ja, also ich meine, läuft. Was soll der Übersteiger ist wahrscheinlich, der wird auch noch erscheinen, wenn es den Verein gar nicht mehr gibt.
Da gehe ich auch
von aus. Da laufen einfach Prozesse
Die kann man so leicht nicht stoppen.
Die, ist die richtig. Sind durch auch eine Insolvenz nicht aufzuhalten.
Ihr jagt dem FC St. Pauli alle Sponsoren ab und so weiter. Heft wird doppelt so dick, Auflage steigert sich und so weiter und so fort.
Nee, wir haben das ist nämlich genau der Unterschied. Wir haben gar keine Vision vor Augen. Es passiert einfach. Alle Übersteiger-Redakteure sind am Ende überrascht, dass ein Heft fertig ist. Wirklich, ausnahmslos seit Jahren.
Das stimmt.
Also, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Sagt, weiß ich nicht, irgendwer hat es mal gesagt.
Übersteiger-Redakteur Helmut
Schmidt. Hier nicht Harald Schmidt, sondern Helmut Schmidt, genau. Ja? Der eine Geliebte hatte. Der hatte ja eine Geliebte. In seinen 80 Jahren Ehe hatte der mal eine Geliebte.
Hat Bibiana das in ihrem Videoblog eigentlich auch thematisiert? Nee,
das habe ich in der Mopo gelesen.
Aber das mit den Ansätzen macht Helmut Schmidt
das ist ja ein auch. Niveau.
Ja. Beim Falafelmann.
Gut. Bevor wir das Niveau noch weiter in die Höhe schnellen lassen, gucke ich mal eben kurz, wir hatten noch ein, zwei User-Fragen. Also die Frage von Grenzenlos St. Pauli haben wir damit, glaube ich, abschließend zumindest behandelt. Er sagte nämlich ein bisschen, was wäre wenn, finde ich interessant, sowohl für Klassenerhalt als auch für Liga 3, Spielerverträge, notwendige Änderungen, andere Konsequenzen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Der Red Sinner 7 hat noch gesagt, wir sollen nicht so viel über No Olympia labern. Auf den Blogbeitrag bei Teddy Trier dazu verweisen und zu dem Thema ist alles gesagt, den werden wir dann verlinken. Ich denke, das reicht an der Stelle auch. Ich hatte gehofft, dass wir uns die ganze ganze Olympia-Diskussion bei Melanton schenken können, weil einfach Hamburg gleich mit, wir sind nur mit 10% dafür antwortet, aber dem ist leider nicht so. Jetzt warten wir mal ab, und kommen dann gegebenenfalls vielleicht später nochmal dazu, das in einer Sendung etwas ausführlicher zu behandeln.
Ich bin ja für Olympia, muss ich mal sagen.
Oh, wir wollten es nicht behandeln.
Doch, aber ich will das jetzt mal in die Sendung reindrängen.
Wir müssen auch irgendwie die 4 Stunden mal
ja, sehen. Ich bin
in Hamburg und Sommer oder für nee, die Olympiade auch? Oder?
Herbst-Olympiade. Verdammt. Ich finde
Sprinten. Es heißt Olympische Spiele, gut. Kann ich das nochmal sagen?
Ja, deswegen dachte das ich, musst da, du. Ich dachte, das wäre jetzt das, worauf wir hinaus wollen.
Ja. Ja.
Für mehr Olympia, für weniger Olympische Spiele.
Nee, ach so, meinetwegen kann beides hier stattfinden, das ist mir egal. Aber ich sprinte gerne. Und deswegen hätte ich gerne auch Olympia hier in der Stadt.
Okay.
Ich laufe gern einfach 100 Meter rum.
Ja, einfach ein Pro-Olympia-Plakat umschneiden, ans Melanthor kommen und dann kannst rum, du laufen, glaube ich.
Rum. 100 Meter ist geradeaus, nicht rum.
Ja, aber gut, man kann ja, wenn man 4x 100 Meter geradeaus gelaufen ist, ist man ja einmal um den Block. Zum Beispiel. Und das mache ich ganz
oder
gerne.
Man ist einfach. Man ist einfach 400 Meter weiter als.
Ja.
Oh Mann. Oh,
das okay. Ist Fortschritt, ne?
Gebt dem Typen mal schneller und den Marsch an, bevor er noch mehr Blödsinn erzählt.
Haben wir sonst noch?
Wir haben noch eine Frage, wenn die Zeit noch über ist. Ich denke, die sollten wir uns nehmen.
Kultorakel Wilko Steinhagen.
Erneut von Arthur Abendbrot. Ja, wie werden die Aktionen...
Wie viele Fragen hat der eigentlich gestellt? Das war gefühlt die 27. Frage von Arthur Abendbrot.
Nein, ich musste die vorhin nur 5-mal stellen, weil ihr ja irgendwie ständig ausgewichen seid.
Mann, war die so schwierig? Es
passiert jetzt gar nicht.
Wie werden die Aktionen von Karlsruhe gegen RB Leipzig beurteilt? So. Zack.
Scheiße.
Ach du Kacke, was haben die
jetzt gemacht? Also, die haben zwei Sachen gemacht. Zum einen gab es, das war jetzt ja das Montagsspiel Karlsruhe gegen Leipzig. Da gab es eine Aktion, Karlsruhe wehrt sich gegen die Bullenseuche oder sowas, sinngemäß als großes Banner vor dem Block, wozu dann auch noch Mundschutz verteilt wurde und alle im Block mit Mundschutz standen.
Und dann hat eine mit Mundschutz supportet, ist das nicht irgendwie ein bisschen scheiße?
Nicht diesen Boxer-Mundschutz, sondern dieses Gesichts, dieses weiße Tuch vom
Ach, Atemschutz, so. ABC.
Also ich dachte wirklich so ein Ding, wo man drauf beißt, wie Rocky.
Nein, Entschuldigung.
Ja, das sieht man ja auch so gut.
Meinst du wie Lasse?
Deswegen war ich jetzt schnell ich's. Deswegen war ich das ja so komplett beknackt.
Oh je, oh je, oh je. Super Gast.
Ich meine, jetzt.
An der Stelle.
Komm, in Stelling würden sie das genauso machen. Genauso.
An der Stelle, also als Musikpodcast, müssen wir an der Stelle jetzt eigentlich nochmal das Lied von der Frau Schuster singen. Dieses KSC Ole Ole Superteam aus Baden.
Aber sag doch mal die zweite Aktion, die Karlsruhe gemacht haben.
Die zweite Aktion, die Karlsruhe gemacht haben, war vor dem Spiel oder noch im Spiel, weiß ich gar nicht, als 20
Vor dem Spiel.
Böse Menschen, laut Herrn Rangnick das Hotel gestürmt haben und den Frühstücksraum besetzt haben. Sie waren nicht vermummt, aber sie trugen Kapuzen. Zitat.
Boah.
Laut der Polizei sind die vorm Hotel haben bereits gestoppt worden und sind gar nicht ins Hotel reingekommen, weil die Hotel Security dafür gesorgt hat, dass sie nicht reinkamen, und die Hotel Security hat dann die Polizei gerufen. Jetzt kann man natürlich da zu beiden Aktionen viel sagen.
Die wollten die Red Bull solche klauen, indem sie ihnen die Frühstückswürstchen stoppen, indem sie ihnen die Frühstückswürstchen klauen. Finde ich irgendwie auch einen interessanten Ansatz so.
Weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall war Herr Rangnick ganz froh, dass die Spieler alle auf dem Hotelzimmer waren. Was hätte sonst passieren können?
Wobei,
und dafür kreist er jetzt danach aus und fordert härtere Strafen, was natürlich bei den entsprechenden Personen offene Türen einrennt. Ja.
Wie realistisch ist denn das, dass das wirklich so passiert ist?
Was genau?
Ja, ich meine, hat man nur den Polizeibericht als Quelle oder ist das tatsächlich so gewesen?
Naja, wenn der Polizeibericht softer ist als das, was Herr Rangnick erzählt, finde ich, ist das ein Indikator dafür, dass es nicht ganz falsch ist. Aber was ich gelesen habe, es klang so ein bisschen nach, die haben sich vor dem Hotel getroffen, da irgendwelche Schmählieder gesungen und dann überlegt, sie könnten mal reingehen. Und dann hat der Türsteher gesagt, nee, lasst mal, Jungs. Und dann standen die da halt und haben gesungen und der fühlte sich überfordert und hat die Cops gerufen. Also so... Das ultimate Bedrohungsszenario, was Rangnick da sieht, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen konstruiert, ehrlich gesagt. Und
es passt aber halt so wunderbar, weil auch die Bild-Zeitung die Woche über zum Kampf gegen die Ultras aufgerufen hat. Deswegen denke ich.
Ich lese das
schon. Doch. Gewalt,
Ultras. Da kommst du ja auch Krawall, auf Twitter gar nicht dran vorbei. Also für mich ist das mit der Seuche, finde ich, ein bisschen too much. Fällt aber vielleicht auch noch unter normalen Gedöns unter Ultras.
Nee, das mit der Seuche ist echt too much.
Ist too much in Kombination mit dem Atemschutz, ja, sehe ich auch so. Finde ich auch nicht lustig, also blöd. Und das mit dem Hotel, ich denke, wir sind uns alle hier einig, wenn da ein Hotel gestürmt wird, ist das auch too much. Wurde es aber nicht, also sollte man da die Kirche auch
ein bisschen. Ja, aber irgendwie vom Hotel da irgendwie albern da rumstehen, finde ich ja irgendwie jetzt so grundsätzlich auch schon mal ziemlich blöd.
Also, ich finde es super übrigens. Also jetzt gar nicht so und bei Red Bull, aber ich finde das super, wenn man das hört, dass irgendwelche Leute, das ist ja eher Europapokal-mäßig, wenn irgendwelche Mannschaften vor irgendeinem Hotel stehen und die ganze Nacht da Leute hupen vorbeifahren, finde ich total geil.
Das ist südeuropäische Begeisterung.
Ja, außerdem bin
vielleicht
ich
haben die auch mehr Autos oder so.
Oder ja, Sprit ist billiger.
Also ja, Sprit ist.
Also, das war jetzt mehr die nächtliche Ruhestörung.
Ja, das finde ich total. Ja, aber das ist ja auch vom Hotel.
Aber es ist ja ein bisschen wie die Frage, wie du da, ne, ob du da jetzt irgendwie Faust in Hand klatschend stehst, so im Sinne von
oder? Ey, ganz ehrlich, als Fußballprofi,
da musst du doch drüber stehen.
Da stehst du A drüber, B sind die körperlich alle diesen Hiopies, die da vorm Hotel stehen, mit ihren dusseligen Quarzhandschuhen trotzdem noch dreimal überlegen. Das heißt,
Mike Tschaikowski?
Ja. Im Zweifel sogar der, ja.
Ja, ich glaube, in Sachen Schnelligkeit.
Ja, Schnelligkeit. Mike
Tschaikowski
ja.
Könnte dreimal so einen Hooligan einen verpoolen und der wüsste noch gar nicht.
Mike Tschaikowski ist zum Fanladengeburtstag im Ballsalz weiter Stock mit dem Fahrstuhl gefahren. Fand
ich
super.
Ich habe bei
Ihnen ist das weit.
Bei
das
Kessel Braun Weißes sind die auch mit dem Fahrstuhl wieder runtergefahren. Das war ja noch schlimmer.
Oh Gott.
Also egal.
Sonst finden sie den Weg nicht.
Welches Spiel war das, wo unsere Spieler am Bahnhof in Leipzig fast eingegriffen hätten?
Das klingt so nach einem Spiel in Leipzig.
Aue, ja, kann sein.
Nee, es war ein Umstieg. Es war ein Umstieg in Leipzig. Ich würde sagen Aue, aber ich bin mir nicht
auch noch. Und ich meine auch, dass da auch so nach dem Motto, ja komm, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann kommen wir und wir sind da schon körperlich zu in der Lage. Also ich weiß nicht, ob
das war, das ist doch dieses Video, wo der Typ auf der Rolltreppe einfach nicht mehr weiterkommt, ne? Die Mannschaft fährt so mit der Rolltreppe weg und er geht halt einfach in die falsche Richtung und kriegt es einfach überhaupt nicht gebacken. Es gibt so ein Video. Also gab es so ein Video. Es ist sensationell.
Der hat sich jetzt aber für 100 Meter noch vornehmlich angemeldet.
Zusammen mit Bibianas Beauty Palace oder Place oder wie immer das heißt.
Palace. Also wie gesagt, ich will das nicht gutheißen, wenn Leute da irgendwie tatsächlich vorhaben, Gewalt auszuüben, aber ich wage das in der konkreten Situation einfach mal in Zweifel zu ziehen, dass das tatsächlich so war. Und wenn, wie Sebastian schon sagt, die Schilderung der Polizei deutlich passiver ist als die von Herrn Rangnick, dann
spricht es nicht für Herrn Rangnick.
Spricht es nicht für Herrn Rangnick, ja. Dass ich mal die Polizei als glaubwürdiger
betrachte, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Spricht aber insgesamt auch nicht für die Karlsruher Fanszene, um mal das ganz ist ehrlich auch richtig, zu sein.
Ja. In der Kombination mit der Seuche sowieso nicht. Ja. Gut, also unterm Strich, meinetwegen dürfen die beide gerne aufsteigen und uns nächstes Jahr in Ruhe lassen.
Hä? Ach so.
Ja. Karlsruhe ist auch immer so erschreckend weit.
Ja.
Erschreckend nervig, da hinzukommen.
Und so erschreckend langweilig, diese nicht überdachte Kurve.
Er ist oldschool.
Er ist oldschool. Gut, ich denke, viel schöner kann es hier nicht mehr werden. Wir haben inzwischen 2,5 Stunden rum, meine Fresse. Ich möchte aber noch an dieser Stelle dann verweisen auf die nächste Sendung. Die ist noch nicht ganz eingetütet, aber wir planen sie für den 8. April. Und da es Justus' Idee war, darfst du mal ganz kurz erzählen, was wir vorhaben.
Ja, wir planen am 8. April quasi eine Art Sondersendung zum 25-jährigen Jubiläum des Fanladens. Und zwar eine Sendung mit allen Fanbeauftragten, die der FC St. Pauli jemals hatte. In den 25 Jahren Fanland vorher gab es noch keine Fanbeauftragten. Und zwar wäre das in chronologischer Reihenfolge Sven Brooks, Hendrik Lüttmer, Heiko Schlesselmann, Stefan Schatz und im Moment Carsten Kupisch und ich.
Genau.
Wobei, darf ich dazu kurz was sagen?
Ja, gerne.
Ich habe zur Vorbereitung des Fanladen-Geburtstags irgendwie mit Sven darüber gesprochen, also nicht über die Sendung, sondern überhaupt über irgendwie Fanbeauftragte und Fanladen in den 25 Jahren und so. Er hat da ja auch was zu gesagt an dem Abend und deswegen haben wir irgendwie da mehrfach natürlich drüber geredet. Und weil es ja auch sein Jubiläum ist, 25 Jahre FC St. Pauli so irgendwie rundherum beschäftigt. Und ich finde es schon erstaunlich, dass es eigentlich so wenig Fanbeauftragte in 25 Jahren gibt. Und man diese auch noch alle greifen kann, problemlos, weil sie alle noch entweder rund um den Verein arbeiten oder im Verein arbeiten oder als Ehrenrat irgendwie in einer hohen ehrenamtlichen Position sind. Dass da keiner in 25 Jahren so richtig im Streit gegangen ist oder zumindest gesagt hat, ey, hab ich die Schnauze voll von euch, voll Idioten, ich will hier erstmal nichts mehr damit zu tun haben, sondern dass alle irgendwie gesagt haben, ja, ich muss mal was anderes machen, so geht's nicht weiter, aber keiner so richtig den Rücken gekehrt hat, finde ich schon erstaunlich. Deswegen hoffe ich und glaube ich, dass es auch eine interessante Sendung wird, weil die Leute auch was zu sagen haben, glaube ich, zum FC St. Pauli im Moment und allgemein und vor allem in den letzten 25 Jahren.
Genau. Wenn es denn am 8. April stattfindet, ja, wird Heiko nicht dabei sein, das hat er schon gesagt, weil, wie die viele von euch wissen, er ja das Theaterschiff leitet hier in Hamburg. Da war ich übrigens gerade und habe mir einen Abend mit Liedern von Reinhard May angehört, kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz großartig. Und das hat gar nichts mit Schlager oder sonst was zu tun, sondern es sind wirklich absolut brillante Texte, die hochpolitisch sind und es war wirklich beeindruckend. Also, Empfehlung, geht mal ins Theaterschiff. Vielleicht kriegen wir aber auch noch einen anderen Termin hin oder wie auch immer, dann müssen wir mal gucken. Und wenn Heiko an dem Abend tatsächlich nicht kann, wir es aber trotzdem da machen, dann werden wir auf jeden Fall von ihm vorher eine Stimme irgendwie einfangen, damit wir denn ihn zumindest akustisch dabei haben werden. Ja, Zeit für letzte Worte. Wilko, was möchtest du noch? Nee, nicht mehr. Okay. Sebastian?
Ja. Solltet ihr bis hierhin durchgehalten haben und zugehört haben, ich bin stolz auf euch und mächtig beeindruckt und vor allem unfassbar dankbar für eure Treue.
Wunderschön. Christoph?
Ja, ab jetzt gewinnen immer wir.
Ja, kauft den Übersteiger. Es gibt sogar ab der dann folgenden Ausgabe ein PDF-Abo für alle, die da drauf Wert legen, das nicht mehr in Print haben zu wollen und Geld sparen wollen und sowieso das zu doof ist, wenn es 2 Tage später kommt.
Das ist jetzt irgendwie hier, was?
PDF-Abo, ich erkläre das kurz. Wir erscheinen ja als Print.
Das ist ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft 3, wo dann diese Dampflokomotive zur Zeitmaschine wird.
Ey, das war die erste Assoziation, die ich hatte, als mein PDF-Abo gesagt hat. Komisch, dass du das auch hattest.
Ja. Also Übersteiger ist schon was, wo man sofort an Modernität denkt. Da sind wir uns ja einig.
Du möchtest nicht wissen, wie die Prozesse hinter diesem PDF-Abo sind.
Ja. Wie kriegt ihr denn dieses PDF in den Computer rein? Das muss ja irgendwie erst
gehobelt und geschlappt werden. Auf und ich, legst den Ausdruck dann.
Wir scannen das.
Ich krieg 2 extra Exemplare und hau auf meinen 386er so lange ein, bis das ganze Heft da drin ist.
Auf Diskette jetzt.
Ja.
Sag mal, dann aber wirklich ich
das
jetzt
zu Mike, der brennt das auf CD
und die schmeißen wir dann mit dem Hubschrauber über Hamburg ab.
Und wenn du den Übersteiger sonst aufklappst, kommt der Wilco als Hologramm raus und liest dir das irgendwie vor, wie diese Figuren da bei Star Wars immer.
Das war die zweite Assoziation, die
ich hatte. Ich hätte nicht nach letzten Worten fragen sollen. Justus, möchtest du noch was an unsere geschätzte Hörerschaft?
Du wolltest was zum PDF-Abo sagen. Ich möchte dir da nicht ins Wort fallen.
Ja, also wir verschicken tatsächlich dann jetzt zu dieser Ausgabe an alle Abonnenten einmal das Heft zusätzlich als PDF, was den Vorteil hat. Ich erzähle das mal ganz kurz, weil in der Regel bekommen wir das Heft erst am Spieltag von unserem Drucker, was nicht am Drucker liegt, der ganz toll und ganz schnell ist, der sondern meistens dann sogar früher liefert, als er gesagt hat, was doof ist, weil der Fanladen dann noch nicht besetzt ist und keiner da ist, um das Heft in Empfang zu nehmen. Aber
beziehungsweise der eine, der dann da ist, das tragen muss.
Genau, Justus meistens. Wir liefern einfach zu spät unser Dokument dort ab, sodass er das nicht vorher liefern kann. Und wenn wir das dann am Spieltag bekommen, müssen wir das am Spieltag auch noch eintüten. Und dann hat der Abonnent das natürlich erst je nach Post 2-3 Tage nach dem Spiel. Und wie alt ist eine Zeitung, die über ein Spiel schreibt, was vor 2-3 Tagen war?
Beim Übersteiger neuer als bei Erscheinen.
Aber der Übersteiger ist doch eine Zeitschrift.
Ja, aber auch dann hatten wir ja schon Redaktionsschluss noch 2 Wochen vorher. Es ist also ein grausames Ding. Und deswegen ist es natürlich für unsere Abonnenten toll, wenn sie jetzt zukünftig dann bereits einen Tag vor dem Spiel bereits unser Heft als PDF zugesendet bekommen.
An was? An welche Adresse denn eigentlich? Habt ihr meine E-Mail-Adresse? Das ist ja hier überwachungsmäßig. Ja,
wieso? Du hast das Abo doch noch gar nicht abgeschlossen.
Doch, er hat eins.
Achso. Ich bin PDF. Einer von Achso, alle Abonnenten kriegen das.
Alle Abonnenten. Wer ist denn der andere?
Einmal. Jetzt seid doch mal... Alle Abonnenten kriegen das jetzt einmal mit dem Angebot. So, wenn ihr das auch das nächste Mal vorm Spiel haben wollt, dann müsst ihr leider 1,60 bezahlen.
Nein, Quatsch.
Und wenn nicht?
Die Abonnenten bekommen das auch weiterhin als PDF, zusätzlich zum normalen Heft. Aber es ist dann zusätzlich möglich. Wilco, ich übernehme das Reden, ist schon okay. Die Abonnenten bekommen es jetzt einfach auch zukünftig als Service als PDF on top, beziehungsweise in advance, weil das einfach netter ist, als 2-3 Tage nach dem Spiel erst das Heft zu bekommen. Was sie natürlich weiterhin bekommen, wenn sie weiterhin 2,50 € bezahlen. Man kann alternativ sagen, nee, hier kommt das Print-Ding will ich eh nicht haben, außerdem kommt das immer so spät, mir reicht das PDF only. Dann zahlt man nur die 1,60, weil wir uns natürlich den Porto-Versand sparen.
Also irgendwie auch ein konzernkritischer Move gegen den gelben Logistikriesen.
Nee, für die Umwelt. Weniger Bäume und so.
Ja, wobei diese ganzen Rechenzentren, die ihr dann auch so betreibt und belastet und so, Alter,
warum?
Die kosten ja dann auch Strom und das. Ne?
Warum?
Warum
einfach was? Nur warum.
Jetzt, wie das mit dem PDF, haben sie doch gerade alle erklärt. Das hat doch sogar ich jetzt verstanden, meine Güte.
Also, egal.
Und so skeptisch ich mich auch gegeben habe, finde ich doch diese Innovation grundsätzlich recht begrüßenswert.
Ist geil, eine Innovation, PDF per E-Mail zu verschicken.
Für den Übersteiger ist das doch aber wirklich.
Ja.
Demnächst hören sie auf, mit der Schreibmaschine die Dinger zu schreiben.
Ja, und das setzt auch unsere Prozesse intern richtig unter Stress. Also das
macht ihr den da würde ich mich auch erstmal betrinken.
Das darf man nicht unterschätzen.
Habt ihr noch Kugelkopf oder schon ein Rad?
Justus, möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich muss ja immer einmal pro Sendung Inuas Winger sagen. Das mache ich jetzt.
Okay, also ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, wer bis hierhin durchgehalten hat. Toi, 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 es kann nicht mehr viel kommen. Und wir hören uns dann wieder Anfang April zum 25 Jahre Fanladen Sonder Millanton. Schönen Abend, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.